Diese Folge wird präsentiert von Kronen. Mehr Dortmund ist nicht.
Vierte Halbzeit.
Sie ist vorbei, die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Dortmund. Sie hat zwei Sieger gefunden, bei den Frauen und bei den Herren. Es waren spektakuläre drei Wochen und über die werden wir jetzt nochmal sprechen. Aber natürlich vor allem nur über diese Endrunde, die wir in der Helmut-Körnig-Halle erlebt haben. 25. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Frauen, die 40. Ausgabe bei den Männern und zum Ende hin geht's dann natürlich auch nochmal ganz kurz um die Players-Party. Wie wurde gefeiert? Was haben wir da so erlebt? Und ja, ich freue mich darüber, heute zu sprechen in einer neuen Folge, vierte Halbzeit, dem Lokalsport-Podcast der Ruhrnachrichten, und freue mich auch, dass Timo Janisch an meiner Seite ist. Timo, Hallenstadtmeisterschaft überlebt. Bist du froh, dass es vorbei ist? Könntest du direkt weitermachen? Wie sieht's bei dir aus?
Ja und nein. Also das hat brutalen Spaß gemacht, wie es jedes Jahr macht. Es waren dann sogar vier intensive Wochenenden, dadurch, dass wir die Qualifikation auch dann vorgeschaltet haben. Da war ich letztes Jahr nicht im Einsatz, dieses Jahr dann schon. Und dann sind es dann vier Wochenenden, die natürlich für uns mit super viel Spaß, mit dem Highlight des Jahres verbunden sind. Gleichzeitig aber auch mit einer Menge Arbeit, mit recht langen Tagen. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind mit viel Leidenschaft dabei. Es macht super Spaß, alles zu begleiten, Fußball zu sehen, mit den Protagonisten zu sprechen, das Ganze aufzuarbeiten. Es ist aber gleichzeitig auch jedes Jahr eine große Herausforderung. Und es ist auch so ein bisschen Tradition, dass wir alle auch mal zwischendrin so ein bisschen gesundheitlich mal schwächeln. Der ein oder andere Schnupfen verirrt sich in die Sportredaktion. Mich hat es dann quasi zwischen und Endrunde erwischt. Das heißt, das habe ich noch ein bisschen in die Knochen. War ich dann ganz froh, als es Sonntag dann nur in die Redaktion ging und nicht wieder zum Fußball. Und wir so langsam, aber sicher ein Haken dran machen können an diese 40. Hallenfußballstadtmeisterschaft, die es aber, wie gesagt, das möchte ich nochmal betonen, brutal viel Spaß gemacht hat. Insbesondere natürlich nochmal dann das Endrundenwochenende.
Kann ich bestätigen, vor allem, weil wir so viele Reaktionen bekommen haben. Also so viele Spieler, so viele Trainer, verantwortlich, aber auch Fans irgendwie, die auf uns zugekommen sind, mit uns gequatscht haben, die uns durch den Kakao gezogen haben für unsere ganzen Prognosen, aber auch einfach, um ein bisschen zu fachsimpeln, ein bisschen zu diskutieren, ein bisschen zu fragen, der ist so aufgefallen irgendwie, bleibt der da oder so? Dann wurde schon irgendwie diskutiert, wer geht zu welchem Verein und so. Und wir haben jetzt schon die ersten Wechsel, da können wir da gleich noch drauf eingehen. Da wurde schon einiges, haben wir einiges erlebt und es war eine wunderbare Zeit. Also mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht und ich glaube auch insgesamt in der Redaktion hatten wir unseren grünen Abschluss dann bei der Players Party gefunden. Das ist auch traditionell so, das ist auch immer ganz schön, dass wir uns da auch blicken lassen können. Also da wurde keiner von uns aus dem Verkehr gezogen oder so, da musste ich Sorgen machen um Leib und Leben, weil er vielleicht irgendwie das Falsche gesagt hat über einen Verein. Und wir können das Ganze dann in der Form dann auch abschließend, blicken aber heute nochmal in aller Ausführlichkeit drauf und wir fangen an bei den Frauen, die die Endrunde am Samstagmorgen gespielt haben, von 9.30 Uhr ungefähr bis kurz nach 2. Du kamst Ticken später dazu. Für uns alle war es dann ein langer Tag irgendwie insgesamt. Ne? Also ich war ab 8:30 in der Halle und ging es dann auch darum zu organisieren, wer so was, also nicht wer was macht, das stand vorher schon fest, aber dass dann alle auch schon mit drin sind irgendwie. Und dann wirkt dann an einem Samstag 8:30 doch mal ein bisschen eher. Also einige oder viele von uns sitzen dann schon in der Redaktion manchmal morgens oder so, aber da wirkt das schon eher. Wie war dein Eindruck vom Endrundentag der Frauen?
Es hat super Spaß gemacht. Also wie du sagtest, ich habe jetzt nicht die ganze Gruppenphase am Samstag noch miterlebt. Bin ein bisschen später dazugestoßen. Das war halt genauso dann, sag ich mal, der richtige Zeitpunkt, glaube ich. Ich glaube, da gerade der BVB in der Vorrunde gespielt, das Spiel dann deutlich gewonnen. Danach wurde es dann richtig spannend, weil es um diese Entscheidung ging, wer es überhaupt ins Halbfinale schafft. Das 8-Meter-Schießen zwischen dem Wermelershorn und Westfalen Dortmund stand an. Sprich, direkt Spannung pur. Auch die Fans auf der Tribüne haben sich direkt entsprechend eingeschaltet. Also ich habe kein Spiel gesehen, wo es irgendwie ansatzweise ruhig oder leise war in der Helmut-Körnig-Halle. Das war natürlich super. Dann ging es ja Schlag auf Schlag. Also dann schied Borussia Dortmund aus, dann stand das Finale fest. Dann war das ja auch nochmal für eine Überraschung geprägt, weil Brecht natürlich schon ein Stück weit irgendwie favorisiert war in diesem Endspiel. und vielleicht auch so ein bisschen gedacht hat, hey, nachdem der BVB ausgeschieden ist, wir sind jetzt an der Reihe. Und dann gibt es diese Geschichte, die schon so ein bisschen in den Startlöchern steht, die sich dann aber doch noch irgendwie Luft auflöst. Und gerade das Ausscheiden vom BVB, das war, auch wenn es jetzt kein super langer Zeitraum war, aber schon irgendwie historisch, weil es das die erste Niederlage dann war für Schwarz-Gelb bei der Hallenstadtmeisterschaft der Frauen. Sonst haben sie den Titel immer geholt. Und damit war ja auch einfach klar, dass es schon vor dem Endspiel heute auf jeden Fall eine ganz, ganz besondere Geschichte geben würde an diesem Samstag. Und klar ist ja auch, dass das Ganze dann ein Stück weit emotionaler ja, über die Bühne geht, als wenn die Borussinnen dann, ich sag mal, einfach, auch wenn es natürlich nicht einfach ist, aber sonst hätten sie es halt geholt, aber einfach den nächsten Titel einfahren. Ne?
Und in den letzten Jahren war es so, der BVB hat Spiel um Spiel um Spiel gewonnen. Mhm. Und dann kommt dieser Wammler SV da, und an sich müssen wir uns als Redaktion auch fast schon entschuldigen, weil in der Vorberichterstattung rund um diese Endrunde hat der Wammler SV erstmal nicht wenig Rolle gespielt, weil waren ja in der Gruppe 2 mit drin, und ist ja klar, wenn ein Bezirksligist mit dabei ist, kann man die erstmal zu den besseren Teams natürlich auch zählen. Und aber so richtig zum Favoritenkreis, auch vielleicht für eine Überraschung zu sorgen, irgendwie ein Spiel um Platz 3 einzuziehen oder so, da haben wir über andere Vereine gesprochen. Wir haben über den BVB natürlich gesprochen, über den TV Brechten, Westfalia Dortmund hatten wir mehrmals erwähnt, den SV Hohenlimburg als Landesligist, der durch die Partnerschaft mit dem Fußballkreis Dortmund und dem Fußballkreis Hagen mit dazugekommen ist. Aber den Wammler SV hatten wir nicht so auf dem Schirm, und haben wir vielleicht unterschätzt, haben die anderen vielleicht auch unterschätzt. Und das war natürlich eine ganz, ganz große Überraschung. Die hat so in sich keiner kommen sehen. Wir können aber nochmal eben auf ein, zwei Partien zurückblicken. Jetzt hattest du gesagt, du kamst ja zum 8-Meter-Schießen ungefähr zwischen Wammel und Westfalia. Zuvor gab es ja schon das erste Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und Brechten, und da hat der BVB dann schnell 0-2 zurückgelegen. Brechten hat das richtig gut gemacht in der Anfangsphase. Man hat aber auch schon im ersten Spiel des BVB gemerkt, die sind verwundbar. Also
ein Stück weit hat man es ja in der Vorrunde schon, hat er sich schon angedeutet. Nicht, weil sie da haben was liegen lassen, sondern einfach, weil es auch, gegen Söller, jetzt kann das sein, oder ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, was es gab, gegen eine Mannschaft auch, dieses Spiel, wo es nicht so deutlich war, wo man kurz ein bisschen gezittert hat. Und ich glaube, deswegen hatte sich auch so der Eindruck ein Stück weit verfestigt vorher, dass der BVB in diesem Jahr schlagbarer ist als in den Vorjahren. Ich glaube, trotzdem ist es am Ende eine Überraschung gewesen, auch eine große Überraschung gewesen. Also wir haben jetzt hier nicht darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich ist, dass sie den Titel nicht holen, sondern dass die Chance einfach ein Stück größer ist. Und in den letzten Jahren war sie sehr nah null, dass der Stadtmeistertitel nicht zum BVB geht. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass an der Spitze halt dann ganz viel BVB war, wenn man sich die Favoriten anschaut. Und dann eben Hohenlimburg, Brechten, ne, als Landesligisten. Deswegen war es, glaube ich, relativ natürlich, dass nicht so viel Raum übrig geblieben ist dann für den Wambeler SV, einfach weil ja einfach gar nicht so viel Platz war am Tisch der Favoriten, weil der BVB da sehr, sehr Breites sich gemacht hatte über die letzten Jahre.
Ja, und das war vielleicht auch eines der Spiele, über die bei uns in den sozialen Medien am meisten diskutiert worden ist, der BVB gegen den TV Brechten. Haben sich alle schon gefreut, haben gesagt, ja, treffen jetzt schon aufeinander und dann können sie sich im Finale wiedersehen. Ja. Und Brechten führt dann nach 2-3 Minuten, glaube ich, schon mit 2-0. Der BVB kommt zurück und dann gibt's in der allerletzten Minute, es waren, glaube ich, 5-6 Sekunden noch auf der Uhr, gibt's eine Grätsche im Strafraum des TV Brechten, und es gibt 8 Meter für den BVB. Und dann war, ja, gab's eine ganz kuriose Situation. BVB, Mia Böger hat sich den Ball hingelegt, wollte schießen, und dann ist Lena Rosenbaum vom TV Brechten schon irgendwie in den Strafraum reingelaufen, hat versucht, den Ball zu blocken. Gleichzeitig hat Rebecca Heine im Tor den Ball gehalten. Aber der 8-Meter musste natürlich wiederholt werden, weil sie darf ja nie im Leben in den 8-Meter-Raum, also in den Strafraum laufen und diesen Strafschuss dann irgendwie versuchen zu blocken oder zu verhindern. Müssen wir sie vielleicht nochmal fragen, was da los war in der Situation. Wir hatten noch nicht mit ihr gesprochen. Die Enttäuschung war natürlich auch riesig beim TV Brechten. Wie hast du dann im Anschluss, um von dem Spiel wegzugucken, auf diese andere Entscheidung zu blicken zwischen Westfalia und Wambel. Also wenn wir darauf zurückblicken, dass Wambel überhaupt so noch ins Halbfinale kommt. Wie hast du das so wahrgenommen und mitbekommen?
Ja, war natürlich direkt Spannung pur. Und das ist sehr früh am Tag, ne, dass es dann dieses 8-Meter-Schießen gab. Wir haben es ja immer wieder erlebt, jetzt beim Frauenturnier, auch beim Männerturnier, dass es aufgrund dieser vielen Gruppenphasen, die es dann gibt über den Turnierverlauf und teilweise mit relativ kleinen Gruppen, bei den Frauen waren sie ja tendenziell größer als bei den Männern, immer wieder zu so knappen Entscheidungen kam, dass einfach durch die geringe Anzahl der Spiele sehr enge Tabellensituationen entstanden sind. Es gab auch beim Männerturnier mal eine Situation, wo es kurzzeitig in einem Raum stand, dass einfach alle drei Teams in einer Gruppe exakt viele Punkte, Tore und alles Mögliche haben. Deswegen ist man, glaube ich, schon darauf eingestellt, dass so eine Entscheidung da mal im 8-Meter-Schießen fällt am Samstag, also auch wer überhaupt die Gruppenphase übersteht. Dass es dann die Wambelerinnen sind, die es das schaffen und dann auch noch den BVB rauswerfen und dann auch noch den Titel gewinnen, das ist natürlich dann wieder so eine Geschichte, die einfach total im Gedächtnis bleiben wird. Ne? Irgendwie fast schon episch, von Runde zu Runde weitergekämpft, irgendwie nie mal ja, ein einfaches Weiterkommen gehabt. Ne? Also das ist dann ausgerechnet auch Wambel ist, die den BVB rausnehmen und nicht in Anführungszeichen einfach ihr Halbfinale gewinnen und dann die große Nation gleich im Finale schaffen, sondern das mussten sie dann zusätzlich noch spielen. Demnach kann man, glaube ich, sagen, wenn man so einen Tag übersteht und am Ende sich durchsetzt, dann ist es ein brutal verdienter Stadtmeistertitel und da gibt es irgendwie kein Aber und kein, ja, aber der BVB hat ja nur mit der zweiten Mannschaft gespielt oder so, sondern das dürfen sie völlig uneingeschränkt dann genießen.
Mhm. Vor allem gab es dann auch schon zu Beginn des Turniers, also der Endrunde, auch schon eine Überraschung beim Wambeler SV. Die lagen sehr früh gegen den SV Hohen Limburg in einem der ersten Spiele 0-2 hinten und haben das Spiel noch gedreht. Es ist 3-2 ausgegangen. Also ohne diesen Sieg hätte es den Wambeler SV im Halbfinale auch gar nicht gegeben. Und das obwohl, und das muss ich dazu sagen, also Hohen Limburg, fand ich, hatte 2-3 der besten Spielerinnen des Turniers, glaube ich, mit in ihren Reihen. Wambel hat es als Kollektiv unglaublich gut gemacht. Die haben zusammengehalten. Die sind einfach bei ihrem Spiel geblieben, sehr strukturiert verteidigt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste auch in der Halle, dass du einfach sehr strukturiert an den Gegenspielerinnen bleibst dann und deine Formation behältst und dich da nicht außer Ruhe bringen lässt, auch wenn du mal 0-2 hinten liegst, und haben sich da zurückgekämpft gegen Hohen Limburg. Und ja, das dann in dieser Summe dann auch noch mit den anderen Ereignissen, also auch das andere Spiel dann noch gewonnen, dann das 8-Meter-Schießen gegen Westfalia gewonnen, dann den BVB rausgehauen und dann noch für die Überraschung, eigentlich ist die größte Überraschung, den BVB rauszuhauen, aber dann noch die Überraschung, für die nächste Überraschung zu sorgen, den TV Brechen im Finale zu schlagen, auch wenn es ein 8-Meter-Schießen war, das spricht dann wirklich sehr für die Mannschaft und für das Können dann auch.
Auf jeden Fall. Und es waren ja auch alles knappe Spiele. Und sie haben Hohen Limburg mit 3-2 gestartet, das zweite Spiel auch 3-2 gewonnen. Dann ging es Fall der Dortmund 1-2 verloren. Also der ganze Tag war so ein Ritt auf der Rasierklinge. Wie ich gerade schon gesagt, wenn du es dann aber trotzdem schaffst, die Krone aufzusetzen, dann ist das keine Einschränkung, weil du nicht irgendwie deine Spiele deutlich gewonnen hast und es keine Machtdemonstration war, sondern du hast es genauso verdient, dann Hallenmeister zu werden, wie Borussia Dortmund vielleicht in den Vorjahren, als sie die meisten Spiele deutlich für sich entschieden haben.
Da müssen wir zwei Spieler noch herausheben. Pia Schnietz, die ist beste Torhüterin geworden. Da möchte ich sagen, hat man sich schon sehr früh festgelegt. Aber ich glaube, als Wambel dann im Halbfinale war, da finden dann auch irgendwann die Gespräche auch statt zwischen uns und dem Fußballkreis. Und dann wird dann auch nochmal geguckt, wer hat denn welche Spiele, welche Halle gesehen. Und dann gab es schon die Ansage, dass Schnietzer schon in der Vorrunde echt gut performt hat. Und dadurch, dass Wambel dann den BVB geschlagen hat und da Schnietz auch schon einiges zu tun bekommen hatte, mit dem Finale war es dann eh durch. Aber
vorher schon. Also ich finde, also jetzt so mein subjektives Urteil, nicht, dass der Titel dann schon für sie feststand und diese Auszeichnung, aber meiner Wahrnehmung war es so, dass sie eigentlich die erste ist, die mir aufgefallen ist da an diesem Samstag, bevor man so, sag mal, so diese ganze Konstellation nochmal nachvollzogen hat und die Dynamik so erahnt hat, die der Tag nehmen könnte für den Wambeler SV. Da war vorher schon auf jeden Fall der erste Eindruck, dass sie dann hervorragendes Turnier spielt und die beste Torhüterin war, aber irgendwie auch so die, unabhängig, ob sie jetzt die Torfrau war, irgendwie die wichtigste Spielerin auf dem Platz war, so in meinen Augen. Also sie hat da wirklich viele, viele Bälle gehalten. Also nicht nur viele, sondern auch spektakuläre. Ein, zwei wirklich heftige Flugparaden waren dabei, sie vom Punkt auszeichnen können auch und so. Also das war echt so das Komplettpaket, was man dann wie geboten bekommen hat. Also es war ein richtig, richtig starker Auftritt. Und sicherlich war sie die Spielerin, die am meisten Einfluss am Ende hatte.
Mhm. Daneben würde ich noch Michelle Batetschko, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, nennen, Doppelpack gegen den BVB erzielt. Auch sonst wirklich eine sehr, sehr gute Endrunde gehabt. Wir haben bei den Frauen jetzt leider noch keine beste Spielerin des Turniers. Vielleicht wird sie da in Frage kommen. Auf jeden Fall eine richtig, richtig starke Endrunde gespielt. Und mit einem Faktor gewesen, warum der Wambeler SV das Turnier gewonnen hat. Lass uns dann noch mal ganz kurz auf den TV Brechen blicken. Da hat man sich die vergangenen Jahre eigentlich richtig was richtig Gutes aufgebaut. Also während der SV Berghofen, der, ja, ich glaube 2020 rum war es, zweite Liga gespielt hat, genau zu Corona-Zeiten, und das Aushängeschild des Frauenfußballs in Dortmund war, abgelöst worden ist vom BVB, aber auch vom TV Brechen. Und der TV Brechen im Bereich der Frauen richtig was aufgebaut hat im Frauenfußball, hat man sich immer mal wieder geärgert, ja, der BVB nimmt uns die Titel weg, ne? Also wir haben keine Chance, und das kann ich sogar verstehen, den Gedanken daran, wir haben keine Chance gegen die zu gewinnen, weil die mit ganz anderen Mitteln arbeiten. Also die können sich ja fast schon aussuchen, welche Spielerinnen zu denen kommen, weil einfach die Attraktivität für diesen Verein vielleicht mal zu spielen, gerade wenn man Fan ist, ist dann einfach sehr groß. Da sind einige Spielerinnen schon zu Kreisliga-Zeiten gewesen, die deutlich höher gespielt haben, und auch infrastrukturell und finanziell hat der BVB natürlich ganz andere Mittel dauerhaft zur Verfügung gehabt und hat sich dann Jahr für Jahr Kreispokaltitel, aber auch die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft gesichert. Und jetzt gab es die ganz große Chance, den Titel zu gewinnen in der Halle. Und dann klappt es nicht. Wie ordnest du das ein?
erstmal finde ich, hat der BVB keinen irgendwelche Titel weggenommen. Also ist natürlich richtig, dass es kein Wettbewerb im klassischen Sinne ist, sondern man hat einfach viel zu unterschiedliche Voraussetzungen, mit denen man arbeiten muss. Trotzdem, so kann der BVB auch nichts anderes machen. Also es ist ja eher löblich gewesen.
Er hat sie natürlich sportlich gewonnen, ne? Genau, aber das war vielleicht eher so der Gedankengang, den man noch sprechen hatte.
Nur nochmal klarzustellen, so die Alternative wäre eventuell gewesen, irgendwo das Startrecht zu übernehmen. Also das war eher löblich, dass der BVB wirklich von unten angefangen hat. So, und ich meine auch, ich habe es nicht genau im Kopf, aber dass ja auch mal dann die zweite Mannschaft von BVB anstelle der Brechnerin sich in der Liga durchgesetzt hat. Ja, das war natürlich nochmal dann diese brutale Wendung, die ich nochmal meinte, ne? Dass, glaube ich, die Brechnerin dachten, hey, wir sind jetzt dran und heute ist unser Tag und sie mussten zwar den BVB nicht aus dem Weg räumen, Anführungszeichen, aber gut, das also hat der Spielplan ja einfach nicht hergegeben, können sie ja nichts zu. Und da verlieren sie gegen Wambel und ist ja auch die nächste Überraschung gewesen, sag ich mal, in dem Sinne. Also wir sind, glaube ich, nicht ins Finale gegangen, haben gedacht, okay, jetzt ist Wambel aber Favorit, sondern man hat dann schon eher gedacht, okay, dann ist es jetzt vielleicht das Jahr des TV Brecht. Und ich glaube, die Enttäuschung war dann zu Recht sehr, sehr groß. Ne? Also Nico Klotz, der Trainer, hat sich dann uns gegenüber auch schon so ein bisschen frustriert geäußert. Sinngemäß gesagt, dass er seine Mannschaft schon deutlich besser sah im Finale und generell in seinen auch ein sehr einseitiges Finale gewesen ist. Und er hat natürlich dann auch, glaube ich, der Frust aus ihm herausgesprochen, dass sie diesen Titel nicht geholt haben. Das ist ja auch total verständlich. Es ist sicherlich ein Thema, was den TVB noch ein paar Tage beschäftigen wird, glaube ich. Also ich glaube, da wird man sich nicht dann, wie es an vielen Stellen dann doch der Fall ist, zu Recht auch der Fall ist, am Sonntag gedacht haben, ja, mein Gott, da wäre mal ein tolles Turnier gespielt. Das haben sie, sonst wären sie nicht im Finale gewesen. Aber ich glaube, da geht der Blick dann auch am Sonntag, am Montag, vielleicht auch am Dienstag eher so in Richtung, boah, da haben wir eine dicke, dicke Chance verpasst.
Ja, ich hatte die undankbare Aufgabe, mit Salma El Masaoudi zu sprechen, weil eigentlich ist das eine schöne Sache gewesen. Sie ist beste Torjägerin geworden, schon wieder letztes Jahr auch schon, musste sich da den Preis aber noch mit BVB-Spielerin Christine Speisinger war es, glaube ich, teilen. Und jetzt dieses Jahr hat sich die Torjägerkanone geholt, 18 Tore geschossen, wirklich aller ihren Wert. Richtig stark.
Ja, die ist genau. Richtig gut in der Halle.
Die
ja.
Hat ein feines Gespür wirklich für Spielsituationen, kann sehr gut mit dem Ball umgehen, hat einen guten Abschluss. Das hat sie letztes Jahr schon gezeigt, dieses Jahr erneut wirklich und dieses Jahr für sich alleine den Titel geholt. Die hat kaum ein Wort rausbekommen. Ne? Und das tat mir dann auch richtig leid, weil eigentlich gute Sache und gutes Turnier gespielt. Und man hat diese Enttäuschung einfach gespürt. Und es war wirklich auch greifbar, dass da einfach wenig, für sie hat es auch nicht gezählt. Also für sie war ganz klar, das hat sie mir auch noch so gesagt, dass der Teamtitel deutlich wichtiger ist für sie als der individuelle Titel. Den hätte sie, glaube ich, sofort eingetauscht und konnte gar nicht in Worte fassen, was da jetzt genau passiert ist und was da los war. Grundsätzlich möchte ich mit dir auch nochmal über die Entwicklung des Frauenturniers sprechen. Du hast die Zuschauerresonanz bemerkt. Wir hatten so 4 Fanblöcke, würde ich sagen, die am meisten Stimmung gemacht haben mit Brechten, Westfalia Dortmund, dem BVB und dem Wambler SV. Vereinzelt auch Fans vom DJK TuS Köln und dann unter anderem auch ein bisschen mehr von den Teams, die eher aus dem Bereich Hagen kamen und Umgebung aus dem Fußballkreis Hagen. Da gab es ein bisschen weniger, ist vielleicht auch verständlich. Aber wie hast du das wahrgenommen, Timo?
Ja, genau so.
Okay. Hätte
ich jetzt gesagt.
Haken dran.
Also ich habe auch diese 4 Fanblöcke wahrgenommen. Die waren, glaube ich, auch wichtig, weil die dann dafür sorgen, dass die Haupttribüne, also die auf der Einlassseite der Helmut König hatte, halt schon mal ganz gut ausgefüllt sind. Das sorgt dann natürlich einfach so für die, dafür, dass es erstmal gut aussieht, ne? Ist ja so, dass dann der andere Bereich, also quasi die Gegengerade sozusagen, dann gesperrt ist, damit sie es nicht zu sehr verteilt, sondern damit es einfach, auch was hermacht und auch eine gute Kulisse bietet, unabhängig von der Zuschauerzahl. Die war, glaube ich, wieder gut. Ich habe ehrlich gesagt keine Zahl gehört im Vergleich zu den letzten Jahren. Da gab es immer irgendwie eine Zahl dann so im Laufe des Tages. Ich glaube nicht, dass wir nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben diesen Jahr, dass es irgendwie nochmal deutlich mehr los war. Aber gut, da sind 8 Vereine, davon haben 4 einen ordentlichen Fanblock gefüllt. Den kann man überhaupt keinen Vorwurf machen, sondern denen gilt ein großes Lob. Weil, ich glaube, die Vereine noch zeigen, dass ihnen das ernst ist. Ne? Bei den Brechten hat man, glaube ich, gesehen, dass es ein etwas anderes Publikum dann war, zum Beispiel am Freitagabend, als die Männer in der Endrunde waren. Da war vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, dass man da nochmal ein paar Leute mehr irgendwie akquiriert. Ich glaube, um nochmal richtig zu wachsen, also einen großen Schritt zu machen, wäre es halt wichtig, dass die Hagener Vereine vielleicht noch ein bisschen präsenter werden, ne? Gerade Richtung Hohenlimburg gedacht, die auch nicht ohne Titelchance angereist sind. Die nochmal ein bisschen bereiter sind, die Kilometer auf sich zu nehmen, bei allem Verständnis dafür, dass es natürlich eine andere Nummer ist, als wenn ich dann mal eben aus Brechten durch Dortmund fahre. Wobei das auch ein paar Kilometer dann sind, bis in den Süden der Stadt. Das wäre wahrscheinlich notwendig, um dann nochmal zu sagen, hey, wir weiß nicht, machen vielleicht die Gegengerade auf und füllen auch da nochmal 2, 3 Fanblöcke und haben da nochmal optisch einfach einen großen Schritt nach vorne gemacht. Aber grundsätzlich bin ich ja total überzeugt davon, dass dieses Turnier in der Helmut-König-Halle stattfinden soll, stattfinden muss. Ich glaube, dass es immer noch ein bisschen Luft nach oben gibt, vielleicht was so das Ticketing angeht. Ne? Wir haben schon mal laut nachgedacht, wie sinnvoll es nicht wäre, eventuell Kombinationstickets herauszugeben für das Männer- und das Frauenturnier, weil die Pause auch nicht so lang ist, etc. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das Turnier da richtig aufgehoben. Und diese ja immer wieder vorgebrachten kleineren Kritikpunkte wie eine sehr große Halle, die dann natürlich nicht voll ausgelastet ist und die frühe Anschlusszeit, ich finde, die fallen dann einfach nicht wirklich ins Gewicht dafür, diese Kulisse geboten zu bekommen oder erstmal diese Atmosphäre auch, ne? Weil es ist natürlich, das ist auch wieder wichtig, es wird ja kein Gang irgendwie danach für die Männer hochgefahren, sondern die ganze Begleitung durch, ich sag mal, Hallenregie, Einspieler, Hallen-DJ und auch unsere Übertragung, das findet ja alles exakt auf dem Level statt, wie es dann später bei den Männern stattfindet.
Der Frauenfußball wächst und das halt Stück für Stück und stetig. Also wir haben einen kleinen Sprung, glaube ich, gemacht, was Zuschauerzahlen angeht, beim in der Frauenendrunde im Gegensatz zum im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und
Hast du da Zahlen oder?
Nee, aus dem Kopf nicht. Okay. Ich hatte aber zwischendurch mal ganz kurz mit Andreas Edelstein darüber gesprochen und hat sich aber auch bewusst dafür entschieden, dass man gesagt hat, hey, wir machen nur die eine Seite auf, um das Gesamtbild etwas voller aussehen zu lassen, ein bisschen, weil sonst verteilt sich das alles. Das hat man vor 2 Jahren, glaube ich, gehabt. Und so hatte man dann stimmungsvolle Blöcke, am Ende den Fanpreis gewonnen, der TV Brechten, das finde ich auch völlig verdient. Aber auch dann Westfalia Dortmund, da haben wir ein bisschen auch diskutiert, weil auch Wammel hat ein bisschen was an Stimmung gemacht. Mhm. Westfalia hat dann 1, 2 Pluspunkte mehr gehabt. Das ist dann eher jetzt meine persönliche Ansicht. Was ich sehr löblich finde, ist wirklich, die waren durchgehend dabei. Ne? Also die haben dann auch Stimmung gemacht für die Vereine, die halt dann eher für ihre Mannschaft hätten spielen müssen oder sollen und sind dann voll dabei gewesen. Und auch wenn dieser Verein dauerhaft irgendwie Kritik bekommt, als Projekt betitelt wird oder so, da war gut was los in dem Block. Da wurde eine Trommel mitgebracht. Auch der komplette Vereinsvorstand hat sich da sehen lassen. Also Maurice und Kevin Temme waren auch mal da. Ich glaube, Initiator des Ganzen, auch verantwortlich für den Frauenbereich, ist da Lars Kopka so ein bisschen. Und die bewegen da was. Und das ist erstmal was Positives. Kann man für die nächsten Jahre nur hoffen, dass diese Konstanz dann auch, dass die Konstanz dann auch mit dazukommt, dass die da jedes Jahr so auftreten und zu sehen sind. Und hat einfach insgesamt einen guten Eindruck hinterlassen.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch, das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, als sehr junger Verein, den es jetzt 2022 gibt. Und Leute zu akquirieren, wirklich diese Breite zu schaffen, das ist dann ja in meinen Augen auch nochmal eine ganz andere Herausforderung als irgendwie eine gute erste Mannschaft, sei es jetzt bei den Frauen oder bei den Männern, dahinzustellen. Ne? Also, dass du so ein Umfeld schaffst. Entweder schaffst Leute, die mit anderen Vereinen eigentlich sozialisiert sind, zu überzeugen, damit zu machen. Und wenn es dann nur ums Anfeuern geht oder eben Leute ganz neu für den Vereinsfußball zu begeistern, das ist ja schon nochmal eine andere Leistung, die dann vielleicht nicht immer so im Mittelpunkt und im Fokus steht, aber auf jeden Fall nicht zu geringschätzen ist.
Definitiv nicht. Ich glaube, wir können einen Haken dran machen. Ich glaube, wir können sagen, herzlichen Glückwunsch an den Wambeler SV. Also wirklich verdienter Titelgewinn, verdienter Stadtmeister und eine Riesenüberraschung für den Dortmunder Amateurfußball und Frauenfußball und wirklich ein schöner, sehr, sehr schöner und guter Endrundentag, den viele, glaube ich, sehr positiv in Erinnerung behalten werden. Und wir blicken jetzt auf die Männer und da war Freitag die Hölle los in der Helmut-König-Halle und Timo, erklär mir mal bitte in ein paar Sätzen, was ist da am Freitag eigentlich passiert? Also, was war mit deinen Ohren los irgendwie? Was war mit deinem Kopf los? Irgendwie hat auch noch alles gedröhnt, als du nach Hause gekommen bist am Abend.
Ja, das lag aber, also das war vorher schon so, wegen meiner Erkältung. Deswegen habe ich alles vielleicht ein bisschen dumpfer wahrgenommen. Nein, es ist, es ist halt wieder geil gewesen. Und da spreche ich dir jetzt vielleicht direkt, ich fand es nicht krasser als in den Jahren davor. Ich finde, wir sind da 2, 3 Jahren auf so einem heftigen Level, was den Fansupport angeht. Und ja auch durch immer wieder andere Mannschaften. Also es war Blau-Weiß-Huckard und TV Brechten in der Endrunde. Ist auch beides Inhalt der Choreos gewesen, dass sie das sehr, sehr lange nicht waren. Aber die kommen dahin direkt mit so einer Riesenmaschinerie an beide dann auch. Ist nämlich jetzt vielleicht vorweg den Fanpreis gewonnen, gemeinsam mit dem SV Westrich. Und haben einfach so eine Präsenz, so eine Mühe und schaffen es direkt so viele Leute dann auch wieder zu begeistern und dahin zu bekommen, dass du inzwischen ja gar nicht mehr weißt, wer nur irgendwie die größten Fanblocke geben soll. Was natürlich auch eine Rolle spielt, wie viele Karten nehme ich mit, wie aufwendig sind vielleicht meine Choreos und so weiter und dementsprechend werde ich dann ja auch an eine geeignete Stelle platziert. Inzwischen wird es ja richtig schwierig, weil dort eher die Vereine, die ein bisschen weniger vielleicht machen, irgendwie in der Unterzahl sind. Und es ist einfach, es geht so ab. Wir haben alles Mögliche. Wir haben akustische Unterstützung. Wir haben Choreos, die originell sind. Die Brechner haben, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte der Helmut-Körnig heute vielleicht eine Choreo gemacht, wo es hochgezogen wurde. Also da wurden Seile auf einmal irgendwie über die Dachkonstruktion gelegt, um da was hochziehen zu können und so. Also das war richtig stark. Und das ist ja das, was man vielleicht auch da mal vergisst. Das ist ja nicht nur mit Mühe und Organisation verbunden, sondern auch richtig mit Zeit. Also da wird sich sicherlich nicht nur einmal irgendwie im Verein sein oder vielleicht auch einer Stelle, die erst gefunden werden muss, weil man so viel Platz braucht, wird sich da getroffen und das gemalt, geklebt, gebastelt. Das dann ja auch am Ende nur für am Freitag 2x20 Minuten, beziehungsweise im Falle Brechtens, die ja nochmal 2 Choreos hatten. Wobei ich glaube, Hucker hat auch nochmal dieses
Wimpel. Die hatten auch nochmal einen Wimpel Spiel auch nochmal gezeigt,
genau. Sprich, du machst da ja unterschiedliche Dinge für dann einmal 20 Minuten jeweils sozusagen und halt entsprechende Fotos und Videoaufnahmen, die natürlich für immer bleiben. Das ist ja rational fast nicht zu erklären. Und umso schöner ist es, das Jahr für Jahr zu sehen. Ich frage mich immer, warum das in Anführungszeichen auf einmal so ist, weil es gab immer schon Fansupport, aber er ist natürlich deutlich organisierter geworden und auch deutlich organisierter im Vorfeld schon. Also wir sehen natürlich so ein Stück weit, dass so diese, als ich sag mal so diese als Ultrakultur gedachte Fankultur sind dann auch in der Halle irgendwie um sich greift, dass es Vorsänger gibt, dass man dauerhafte Gesänge hat und es weniger spielbezogen ist und so. Das merkst du schon, dass da so ein Einfluss irgendwie aus dem Stadion sehr, sehr verzögert, weil das gibt's natürlich schon viel, viel länger, sich in der Halle auch breit macht. Aber ich frage mich immer, warum das auf einmal, in Anführungszeichen, so ist. Ich glaube schon, dass das viel mit dem SV Westrich zu tun hat. Das wäre so die Frage, nicht, ob du das ähnlich siehst, die 2019 war es, glaube ich.
2020, genau. Also 2019, 2020.
Das erste Mal in die Endrunde gekommen sind, da einen Support hingelegt haben, der auch heute auf jeden Fall zu den Besten zählen würde. Und ich glaube, damit ganz, ganz viele Vereine angefixt hat, auch dazu zu gehören, auch sowas abzuliefern und vielleicht gleichzeitig aber auch gezeigt hat, dass das halt auch möglich ist in der Helmut-Körnig, dass es auch total positiv gesehen wird und auch in der Folge, glaube ich, viel Attraktivität, die dem SV Westrich dann bescheinigt wurde, viel Aufmerksamkeit, die ihm auch zuteil wurde, auch damit zu tun gehabt, auch wenn dann die Halle schon wieder aus dem Fokus gerückt ist. Deswegen glaube ich, dass das eine große Rolle spielt bei dem, was wir heute sehen. Und deswegen glaube ich auch, dass es anhalten wird, dass man sich vielleicht auch noch in den nächsten Jahren weiterhin steigen wird. Ich weiß nicht, wieso du das siehst, warum wir da so einen Boom sehen, was so die Mühen und auch die den Rahmen einfach des Supports.
Ich glaube, Westrich spielt eine große Rolle, aber wir hatten auch davor in den Jahren, also ich glaube 2016 war es, glaube ich, Eichlinghofen, die sind, glaube ich, oder war es Eichlinghofen oder SC Usenkur? Jetzt komme ich gerade leider komplett ein bisschen raus.
Das war eine rot-schwarze Mannschaft.
Ja, genau. Und Marc Wiegand wurde besser Torwart des Turniers. Und deshalb glaube ich aber auch, dass es SC Usenkur war. Ja. Und da wurde auch schon, also ging es auch so ein bisschen in die Richtung, also was so Choreo angeht und abgestimmte Farben und sowas. Aber der SV Westrich hat das 2019, 2020 auch schon in der Vor- und Zwischenrunde, aber vor allem dann in der Endrunde nochmal auf ein anderes Level gehoben, weil es halt deutlich organisierter war, weil man sich sehr viele Gedanken gemacht hat. Und das ist hängen geblieben, auch deshalb, weil wir, glaube ich, über zwei, drei Jahre dann keine Bilder mehr aus der Halle hatten. Also dann war erstmal Pause Corona. Und der SV Westrich hat das auch für sich genutzt. Also das war ein Markenkern dieses Vereins dann. Das haben die benutzt, auch nicht benutzt, aber genutzt einfach für sich, um Spieler auch zu akquirieren. Also Spieler kamen zu ihnen und haben gesagt, ey, was geht bei euch?
Das
war
mit der Attraktivität, genau.
Genau, und das spielt dann natürlich eine Rolle. Ne? Und es kommt halt einfach mit dazu, das ist aber dann vereinsabhängig, wenn du als Verein einfach das Glück hast, dass du mehr viele junge Leute irgendwie hast, die sich ehrenamtlich engagieren, die vielleicht dann auch zum BVB jedes Wochenende gehen, sei es Block 12, Block 13 irgendwie auf der Südtribüne, aber auch dann auswärts mitfahren. Die bringen die Ideen mit, die Kreativität mit und vor allem bringen die auch eine hohe Identifikation und Loyalität mit dem eigenen Verein aus dem eigenen Ort mit. Also die würden den Aufwand vielleicht dann nicht machen, wenn sie irgendwann sagen, ja, ich wechsle jetzt sportlich nochmal oder sowas und habe jetzt einen anderen Verein. Aber ja, mein Verein ist der TV Brechten beispielsweise.
Genau, und ich glaube auch, dass der BVB da Vorbild ist. Und man sieht da halt, wie Kurvenkultur funktioniert. Aber da kann halt nicht jeder in die Rolle schlüpfen und aufs Podest auf der Südtribüne steigen und 25.000 Leuten einheizen. Das ist klar, das ist ein Zugang zu Kreisen, den meisten dann verwehrt bleibt. Aber im eigenen Verein ist der Zugang dann vielleicht zu dieser Rolle oder in eine ähnliche Rolle halt dann da. Und da kann ich dann einfach recht schnell vielleicht derjenige sein, der beim TV Brechten den 250 Leuten in der Helmut Körnig-Halle einheizt oder sagt, hey, die Choreo hat im wesentlichen Teil irgendwie ich gemalt oder ich hatte die Idee. Ne? Deswegen ist, glaube ich, was du sagst, so die Identifikation dann auch einfach ein großer, großer Faktor. Und du hattest eben Eichenhof bzw. Husenkohl angesprochen. Immer solche, diese Fanlage, die Eichenhofen jetzt heute, also bis zum Wochenende, der VfL Sölde auch am Freitag, das sind ja auch richtig gute Stimmungsgaranten, da ist richtig was los. Und trotzdem gibt es noch eine Kategorie darüber dann auf einmal mit Brechten, Huckade und Westrich, die dann den Fanpreis gewonnen haben, die, glaube ich, so dann sich so diesen Platz 1 irgendwie geteilt haben. Und das ist ja im Endeffekt, glaube ich, so auch die Entwicklung, dass es da nicht nur so ein, zwei Leuchttürme gibt, sondern auch dahinter dann vielleicht eher so drei, vier Mannschaften gibt, wo nicht so viel los ist, aber sonst haben alle einen richtig stabilen Support. Auch beim FC Roche, den man auch eher nicht im Verdacht hat, da frühzeitig über die Massen zu mobilisieren. Auch da gab es ein kleines Fahren mehr dann am Endrunden Samstag. Das ist, glaube ich, da hat es eher sogar dann den Effekt, dass keiner mehr sich auf die Blöße geben will, groß gar nicht sich erkenntlich zu zeigen als Fan des eigenen Vereins.
Ja, Riesenlob auf jeden Fall nochmal an alle Fangruppierungen, also die sich da einiges haben einfallen lassen und Riesenalarm und Stimmung gemacht haben. Ja. Ich fand es nochmal so eindrucksvoll, weil ich kenne das, dass wir da als Pressemenschen, wir sitzen am Spielfeldrand und wir haben hinter uns immer total Alarm. Und ich erlebe es aber eher selten, dass auf der anderen Seite genauso viel Stimmung gemacht wird. Und wenn ich da an dem Freitag Brakel gesehen hatte, Sölde, Mengede, daneben war dann Blau-Weiß-Huckade noch. Ne? Und also das war unfassbar. Das habe ich so noch nicht erlebt in den letzten Jahren in der Helmut-Körnig-Halle. Und das war dann wirklich nochmal, ja, das war sehr eindrucksvoll. Und deshalb fand ich es vielleicht auch so laut. Akustik war überragend, hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Lass uns gerne mal auf Sportliche gucken. Ich würde sagen, lass uns die Gruppen mal ganz kurz durchgehen. Vom Freitag irgendwie noch. Ne? Ich hab hier alles offen. Wir hatten in der Gruppe 1 das Blau-Weiß-Huckade direkt wieder ausgeschieden, wo ich sagen muss, unglaublich bitter. Verlierst zweimal ganz knapp, eigentlich 1-2, bist vielleicht gar nicht so viel schlechter, aber am Ende Routine und Souveränität von Vereinen wie Mengele und Eichinghofen, die Erfahrung natürlich auch, die zahlt sich dann aus. Wie hast du Huckade wahrgenommen?
Ja, auch eigentlich als positiv. Also es war jetzt nicht so, dass es dann der A-Ligis war, dem irgendwie die Grenzen aufgezeigt worden sind. Sondern sind dann Nuancen. Das ist, glaube ich, das, was man fast für alle Gruppen sagen kann. Also am Ende ist die Qualitätsdichte in der Endrunde so groß. Und jetzt haben wir noch die Sondersituation gehabt, dass die Schere zwischen den Teams relativ eng war wiederum. Fast jeder hat jeden schlagen können. Und am Ende sind es dann zwei knappe Niederlagen gewesen, die irgendwie auch okay waren. Ne? Vielleicht gerade hier und da nochmal irgendwie dann der eine Fehler weniger gefehlt oder der zweite neben Jan-Luka Knop, der nochmal irgendwie eine krasse Einzelaktion wie im Tank hat oder so. Das sind ja Sachen, die sind an einem, bist halt in den letzten 12 Teams, triffst auch, wie du schon sagst, zwei sehr, sehr routinierte Mannschaften mit Mengen und Eichninghofen. Eine schafft es davon dann auch ins Halbfinale. Da musst du dann vielleicht nicht sagen, was hat gefehlt, sondern einfach, was kannst du als A-Liges vielleicht auch nicht haben, was dann andere Mannschaften haben.
Jan-Luka Knop hat seine beiden Tore erzielt, die beiden einzigen Endrundentore von Huckade.
Ja.
Torschützen, den Torjägerpreis hätte er auch so sicher gehabt, glaube ich. Also 15 Tore, da kam jetzt auch keiner mehr dran.
Dass da nichts mehr anbrennt.
Genau, weil einfach so viel Abstand zu den anderen Spielern war in der Liste schon. Hat er in der Vor- und Zwischenrunde einfach verdammt gut gemacht. Verdient für dich auch. Also klar, er hat ihn sich verdient, dadurch, dass er am meisten Tore geschossen hat, aber auch vom Eindruck her, ne? Also in der Endrunde dann auch noch die beiden einzigen Tore zu schießen.
Ja, einmal das und das war einfach gesehen, was für ein Selbstvertrauen, der sich hier spielt hat. Also sicherlich natürlich auch schon draußen, weil er da auch super netzt und sonst auch nicht so viele Tore gemacht hätte. Aber da gab es eine Situation, ich weiß, wie gesagt, nicht mehr in welchem Spiel, aber da war auch, glaube ich, noch, also es war auch noch spannend, wo er so einen langen Ball als Seitverzieher fast irgendwie von der Eckfahne nimmt und man sich so kurz dachte, ja Junge, was ist denn jetzt los? Das kann nichts werden. Der Ball richtig knapp am Pfosten vorbeigeht, also war zumindest ein Eindruck und so ein Raun auch über unsere Schreibtische hinwegging und wir uns alle mit großen Augen angeguckt haben. Das war dann also vielleicht nicht die Endrunde, wo es solche Aktionen in Serie gab, in Reihe gab. Deswegen bleibt es dann auch mal im Gedächtnis hängen und natürlich hat er sich das Ganze total verdient. Da sieht man ja auch dann wirklich schon, wie du sagtest, auch durch den Abstand zu den Spielern, die grob in Reichweite waren und dann auch dabei waren. Also ganz viele auf den Plätzen hinter ihnen und die hatten auch schon reichlich Abstand, die waren ja gar nicht mehr dabei in der Endrunde. Sprich, umso besser, umso wichtiger war er dann auch für sein Team, weil er es geschafft hat, beständig zu knipsen und dann offenbar auch für sein Team der entscheidende Faktor war, um es weiterzuschaffen.
Hm. lass uns auf die nächste Gruppe schauen, irgendwie, damit wir da schnell durchkommen, durch den Freitag. Sölde, Schüren und Westfalia Huckade. Und ich glaube, Sölde hat vielleicht den bittersten und traurigsten Freitag, Freitag in der Endrunde erlebt, weil ja, man verliert gegen den BSV Schüren 0-4. Das kann glaube ich, so passieren. Gewinnt dann aber das wichtige Spiel gegen Westfalia Huckade und geht dann davon aus, dass der Westfalenligist dann nochmal seine Muskeln spielen lassen möchte und zeigen möchte, hey, ne, wir kommen ja am Samstag als Titelfavoritin. Ja, und dann verliert Schüren 0-2 und präsentiert sie auch eher so, ja, in einer Verfassung, wo man gesagt hätte, ja, da ist es dann ja eher sieht eher nicht so gut aus. Wie hast du dann vor allem das letzte Spiel dann wahrgenommen zwischen Schüren und Huckade?
Ja, als Rätsel aufgebend, ne? Ich hatte in meiner Kolumne dann auch noch geschrieben, dass das Schüren für mich dann eigentlich doch nicht zu den Titelfavoriten zählt am Samstag, weil sie so einen guten ersten Auftritt hingelegt haben, wo wir, glaube ich, alle so ein bisschen dachten, jetzt ist der Knoten mal geplatzt. Die Zwischenrunde war auch sehr, sehr holprig mit klaren Niederlagen gegen Mengen und gegen Schari, gegen zwei Bezirksligisten. Und diesen Eindruck als einer der Top-Favoriten zu gelten, den haben sie da halt überhaupt nicht bestätigt. Dann dachte man so, okay, gegen Sölde ist der Knoten geplatzt, jetzt bitte noch ein deutlicher und souveräner Sieg gegen Westfalia Huckade. Dann sind sie vielleicht einer der zwei, drei Top-Favoriten am Samstag. Aber so, ja, ich glaube, sie werden es mir jetzt verzeihen können, weil wir wissen ja, wie der Samstag ausgegangen ist, aber so wurde Sölde so ein Stück weit Opfer der Allüren des BSV Schüren, weil sie es dann wieder nicht geschafft haben, ihre Leistung, die sie ja so brutal im Tank hatten, auf jeden Fall, abzurufen, auch völlig zu verdient haben, 0-2 verloren haben. Ich glaube, Flo Gondo macht dann beide Tore für Huckade, auch total fehlerbehaftet Schüren, ne? Also Mo Acil verursacht da einen 8-Meter, den er sicherlich dann auch wenn er am Samstag auch noch einen verursacht hat, sicherlich nicht so häufig verursacht. Tim Kallenbach kriegt eine fragwürdige rote Karte. Dadurch entsteht natürlich auch wieder eine Unterzahlsituation. Ich glaube, Aref Ed war dann auch nochmal für 2 Minuten raus. Das waren natürlich dann einfach so Dinge, die du dir als klassenhöherer Verein eigentlich nicht leisten solltest gegen Bezirksligist. Und dass Huckade noch ein bisschen was im Tank hat, dass die Halle können, das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Jetzt hat sich da eigentlich nicht so viel verändert, auch wenn sie draußen enttäuschen. Deswegen braucht man dann aus Schürener Sicht nicht verwundert sein, dass sie dann noch zur Stelle waren. Und Sölle kann man eigentlich nichts vorwerfen. Und da haben wir gegen den Stadtmeister 0-4 verloren. Sicherlich nie gut gespielt. Gewinnen das Spiel, was sie gewinnen müssen. Und sind trotzdem raus. Also bitterer Abend für Marcel Möller und Co. an der Stelle.
Ja, das hat man auch gemerkt. Die waren sehr enttäuscht und hatten sich eigentlich erwartet, dass sie am Samstag auch noch mit dabei sind. Also nach dem Sieg gegen Huckade, so dem Pflichtsieg, also den man holen musste.
Ja.
Wenn man davon ausgeht, dass der Favorit dann beide Spiele gegen die unterklassigen Teams gewinnt. In Gruppe 3 hat der TV Brechten nicht geschafft, trotz überragender Fanunterstützung. 0-2 gegen den FC Roche verloren, 2-3 gegen den SV Westrich. Westrich dann sich vielleicht den wichtigen Sieg gegen Roche gesichert, ist so dem AS 09 im Viertelfinale aus dem Weg gegangen, gegen den hat Roche dann hinterher gespielt. Für Brechten dann einfach vielleicht spielerisch so ein bisschen an die Grenzen gestoßen, auch wenn das Spiel gegen Westrich, glaube ich, sehr offen und sehr knapp war mit dem 3-2, aber man merkt dann auch schon ein bisschen, dass das Brechten in der Liga auf dem Großfeld auch eher gegen den Abstieg Abstieg spielt und der SV Westrich halt ja gerade eher vorne die Punkte setzt und Richtung Landesliga sogar schielt.
Ja, auch da so ein bisschen dann, ich meine, gut defensiv organisiert waren, dann muss es eigentlich sein, um es als Underdog in die Endrunde zu schaffen, sage ich mal, ne? Also, dass du eine gute Stabilität hast, das hatte Brechten auch total. Das ist auch gut einzuhalten mit den Fans im Rücken, aber auch da haben so ein Stück weit so der Einzelkönner vielleicht vorne gefehlt, der einfach mal ein einfaches Tor irgendwie gibt. Also einfach sind Tore sowieso nicht in der Endrunde, aber der dann halt.
Aber vielleicht der René Mennebröcker, der dann ins Tor musste, ins Tor, ne? Musste, also das muss man ihm ja auch hoch,
super gemacht,
also hoch anrechnen, ne?
Ich wollte gerade sagen, also, dass er im Tor war jetzt, glaube ich, fast weniger das Problem für Brechten, als dass er vorne gefehlt hat, ne?
Ja. Oder also draußen. Der hat einfach eine Präsenz, ne, als Typ und
genau.
Der hat auch, glaube ich, also kam jetzt wieder nach Brechten, als wäre er nie weg gewesen, hatte gutes Zusammenspiel auch schon in der Zwischenrunde mit seinen Mitspielern, vor allem mit Dominik Deppe, hat man in ein, zwei Situationen auch schon gesehen. Und
genau, der ist vielleicht so der hallenerfahrenste Spieler gewesen, der abgezockteste gewesen mit Brechten, aber auch nicht der Typ, der dir mal eben in so einem Endrundenspiel 3 Tore gibt. Ne? Das ist irgendwie ein anderer Spielertyp. Derjenige vielleicht gefehlt, der dann gegen Westrich das dritte noch macht. Ne? Das war so ein bisschen so mein Eindruck und deswegen glaube ich auch, dass das dann so der Unterschied ist zwischen ersten und zweiten Endrundentag. Aber auch da gilt ja, müssen sie ja für überhaupt nichts schämen. Also haben ihre Visitenkarte abgegeben. Und vielleicht auch für den TV Brechten, vielleicht ist es auch da ein Faktor. Mit den Fans im Rücken kriegt man vielleicht nochmal 1-2 Verstärkung für die Rückrunde, damit dann es nicht eng wird in der Bezirksliga.
Sich sehr, sehr teuer verkauft. Das haben mir auch einige andere Teams erzählt, die wir hatten ja einige Bezirksligisten dabei, die eher gerade ja vielleicht in der sportlichen Krise sind und wo es auf dem Großfeld nicht so gut läuft. Und das habe ich von allen gehört, die da mit dabei sind, dass man sich richtig viel Selbstvertrauen holt, dass man da wieder lernt, irgendwie gerade so ein bisschen Spaß am Fußball zu bekommen. Ne? Also an den einfachsten Dingen irgendwie dann so ein paar Kombinationen über drei Stationen in der Halle dann funktionieren, dass man sich darüber freuen kann. In der Gruppe 4 gab es einen schnellen Tag für den Freitag für den TuS Hannibal. 0-2 gegen Aplerbeck, 0-2 gegen Brakel. Kam das für dich überraschend?
Ja und nein. Ich fand schon, also man hätte vielleicht vor der Zwischenrunde nicht so richtig mit ihnen gerechnet, weil sie in dieser sehr starken Halle Brückmann ran mussten, weil es auch da in der Liga nicht so ganz läuft. Und man vielleicht gedacht hat, am Ende sind andere Teams stärker, dann haben sie sich aber in meinen Augen verdient durchgesetzt. Eher so ein bisschen der wilde Hallenfußball, also eher so auch so mehr drauf losgezockt und sich über die individuelle Qualität der Spieler und so das Zusammenspiel definiert und weniger abwarten als andere Mannschaften. Das ist sich noch immer wieder gelungen, gegen Mannschaften, die das Spiel sehr abwarten machen wollten, es wild zu machen. Auch teilweise gegen Aplerbeck. Am Ende war halt irgendwie klar, dass Aplerbeck, wenn sie ihre Defensivprobleme, die sie in der Vor- und Zwischenrunde hatten, in den Griff bekommen, dass sie dann durch die Gruppe gehen. Das haben sie geschafft, haben dann auch in der Brakel einmal ganz deutlich besiegt. Ich glaube, 7-2 war es am Ende. Ja. Das war der deutlichste Sieg dann am Freitag. Somit war klar, dass er mit Brakel oder Hannibal einen Landesligisten treffen muss. Und auch da sind wir ganz schnell wieder dabei zu sagen, musst dir eigentlich nichts vorwerfen lassen, wenn du dann der eine bist, den es dann trifft. Ne? Du kannst nichts für die Gruppenkonstellation. Bei zwei Landesligisten fliegt da ein Landesligist dann raus eben. Und das war dann auch wieder Nuancen. Vielleicht minimaler Unterschied, dass Brakel in der Konstellation jetzt, glaube ich, das dritte Mal in Serie in der Endrunde war. Hannibal zwar auch immer wieder in der Endrunde, letztes Jahr da auch Aplerbeck noch geschlagen, aber vielleicht immer eine Ticken wechselndere Kaderzusammensetzung dann da für Giuseppe Trippi, den Trainer, war es glaube ich auch das erste Mal Endrunde. Insofern sind das dann vielleicht auch Nuancen, die den Unterschied machen am Endrundentag 1.
Brakel da vielleicht auch einfach, so wie du es gesagt hast, die größte Konstanz. Wir hatten ja vor dem Turnier schon ein paar Wechsel beim TuS Hannibal irgendwie. Spieler sind gekommen, Spieler sind gegangen und wusste man noch nicht so genau, wo geht's genau hin? Ne? Also wie wird es genau weitergehen und weiterlaufen? Und dass Hannibal dabei war, das muss man ihnen hoch anrechnen, weil einfach sich ja in der Halle Brückmann durchzusetzen irgendwie gegen Teams, die da mit dabei waren, und da waren sehr namhafte Teams mit dabei und Vereine. Ist dann schon wirklich sehr, sehr gut. Also Bosna am Ende, glaube ich, dann zu schlagen, um in die Endrunde einzuziehen.
Auch direkt, ne? Also das war das Überkreuzspiel, nicht das Entscheidungsspiel.
Bosna hat am Tag vorher oder zwei Tage vorher Türkspor Dortmund rausgehauen.
Genau,
ne?
Genau.
Also
deswegen glaube ich, dass am Ende dann das auch einfach als Erfolg gilt. Punkt.
Ja. Lass uns auf den Endrunden Samstag gucken. Ne? Da wussten wir auch noch nicht so genau, was können wir erwarten. Ne? Also was schon sehr kurios war, ist, dass wir am Freitag die Mitteilung bekommen haben, für den Samstag sind jetzt schon mehr Karten weg. Also der Samstag war auch der vollere Tag, der Samstag war ausverkauft, der Freitag nicht. Ich empfand es als Freitag lauter. Dafür war es am Samstag deutlich, deutlich voller. Also was da in der Halle los war, es war unfassbar. Wir haben selber ein, zweimal versucht, irgendwie auf eine Toilette zu kommen oder so.
Das war der beste Unterschied. Also das ist vielleicht immer vielleicht eine kurze Anekdote. Wir sind ja im Innenraum, und im Innenraum kriegt man die Akustik ja mit und das alles, wie cool es ist, aber man kriegt nicht unbedingt mit, wie voll es auf den Gängen zugeht und so. Man sieht zwar die ganze Zeit, es laufen da Leute rum, aber man hat jetzt kein Gefühl dafür, wie dicht das Gedränge ist, wie lange man mal irgendwie am Bierstand ansteht oder so. Aber es gibt nicht wirklich Toiletten im Innenraum sozusagen.
Also extra für uns jetzt irgendwie, sondern wir gehen auch ganz normal auf die Klos, wo alle irgendwie drauf gehen.
Dann müssen wir aber einmal halt so eine Tür aufmachen, damit wir unten in diesen, also diese Toiletten haben wir unten.
Das Treppenhaus da kommen.
Damit man ins Treppenhaus kommt. Da tut sich natürlich immer einfach so ein Tor zu so einer Parallelwelt auf, weil innen drin geht es irgendwie viel um Sport und draußen dann vielleicht auch mal hier und da ein Ding ums Bierchen, und dann ist es immer sehr, sehr witzig. Da hast du aber gemerkt, da war einfach Land unter im positiven Sinne. Also da waren so viele Menschen pro Quadratmeter, die hatten alle richtig Bock, es war gute Laune, ich habe nichts Negatives mitbekommen. Es war einfach so, wie es sein sollte. Das große Klassentreffen des Dortmund Amateurfußballs. Man konnte auch irgendwie nicht weit gucken, ohne irgendwie bekanntes Gesicht zu sehen. Und viele bekannte Gesichter sind ja auch noch dabei. Also die sind dann doch ausschließlich im Innenraum. War das, glaube ich, der Tag für alle Beteiligten, so wie er sein sollte, was das angeht.
Ja, ich habe den großen Fehler gemacht. Ich bin einmal hochgegangen, weil ich einfach gucken mal wollte, was ist da jetzt wirklich los. Ja. Also es sieht so voll aus irgendwie. Die ganze die ganze, wie soll ich sie nennen, die Brückenseite, wo sich auch viele einfach hinstellen, sich ein Spiel angucken und dann irgendwie sagen, ja, ich gehe jetzt eben ein Bierchen holen, nutze die Pause zwischen den Spielen, um ein Bierchen zu holen und dann stellst du dich da wieder und guckst weiter. Wollte wissen, wie voll das da wirklich ist, aber ja, ich kam keine 2 Meter, nachdem ich die Treppe hoch war. Auf der Treppe haben mich auch schon 2 Kollegen angesprochen, die ich irgendwie kannte und oben direkt die erste Meute getroffen, wo ich dann aber auch wusste, nachdem ich mit denen gequatscht hatte und irgendwie schon gemerkt habe, die haben alle schon einen leichten Pegel irgendwie und haben alle ihren Spaß an dem Turnier gefunden, habe ich gemerkt, ich gehe wieder rückwärts, ich gehe wieder die Treppe runter und weil sonst verliere ich mich da und ich musste ja auch noch weiter arbeiten. Also das ging dann nicht und kann nur sagen, dass ich ein Dankeschön an Westfalia Hooker gerade ausrichten, weil ich mich dann in der Kabine dann eben erleichtern konnte und da die Kabinentoilette dann einfach eben nutzen konnte. Da saßen noch 2, 3 Spieler von Hooker, die schon ausgeschieden waren. Da können wir jetzt einfach drauf blicken auf die Viertelfinalspiele und dann war das dann die Alternative für mich. Huckade, vielleicht das dramatischste Spiel direkt im Viertelfinale gegen Eichlinghofen. Das geht ins 8-Meter-Schießen. Eichlinghofen setzt sich durch, 6-5. Aber wir haben unglaublich viele Schützen gebraucht. Also ich glaube, haben beide Torhüter am Ende geschossen. Also Fibbe hat auf jeden Fall geschossen bei Huckade, bei Eichlinghofen. Henrik Fibbe, der Torwart, hat auch verwandelt. Aber 6-5 ging das dann am Ende aus und wir haben ja die lustige Situation gehabt, dass dann Eichlinghofen direkt bei uns stand, Kevin Großkreuz dann der stand eher ein bisschen weiter außerhalb, weil da merkst du auch wirklich, dem packt das, ne? Also das packt den nervlich. Ja, genau. Der wird da nervös und sowas und da merkst du auch, und das finde ich ja wirklich wunderbar, wie leidenschaftlich der dabei ist. Der nimmt das genauso ernst, wie er früher jedes seiner Profispiele ernst genommen hat. Klar, die Nervosität wird eine andere sein, so nervös, wie er vielleicht früher war vor dem entscheidenden Spiel um die deutsche Meisterschaft. Das ist er natürlich jetzt nicht bei einem Viertelfinale, aber den nimmt es genauso ernst, ist voll dabei, leidenschaftlich dabei, hat richtig Bock darauf, kommt dann zu uns, ey, kann ich die Wasserflasche haben, weil wir vor uns dann so Getränke stehen hatten und so, klar, hier, nimm die Wasserflasche und so, musst du erstmal ein paar Stücke trinken irgendwie. Und Eichlinghofen hat sich dann am Ende durchgesetzt. Fand ich mit am spannendsten direkt. Und dachte so, was ist das hier für ein Einstieg? Wie soll das jetzt noch besser werden? Ne?
Ja, irgendwie. Genau, dieses Gefühl hast du da vermittelt. Ne? Direkt so diese Intensität und Spannung. Wir sind Endrundentag, war direkt da und nicht so, dass vielleicht die ersten 2 Spiele oder sowas deutlich ausgehen. Dann überlegt man mal, jetzt sind es nur noch 4, 5 Spiele. Mal kommt hier das große Highlight oder der Moment, der in Erinnerung bleiben wird. Sondern damit direkt, Klassiker vorgelegt bekommen. Es gibt ja auch eigentlich auch immer relativ viele 8-Meter-Schießen, finde ich, in der Endrunde, weil eben, was ich eben schon angesprochen, die Leistungsdichte so groß ist und das Gefälle dieses Mal nicht so groß war, sprich zwischen einem von Tabellenplatz her gerade soliden, guten Landesligisten und einem soliden, leider nur soliden Bezirksligisten, weil sich Westfalia Hooker natürlich eigentlich mehr erhofft. Da liegt dann auch am Ende auf dem Rasen oder auf dem Kunstrasen der Himmelkörn. Ich hatte nicht mehr so viel. Das haben wir in diesem Spiel dann auch total gesehen. Und ich könnte jetzt, glaube ich, nicht sagen, warum sich dann am Ende im 8-Meter-Schießen Eichlinghofen durchsetzt. Das ist dann die berüchtigte Glückssache. Am Ende bist du dann wieder dabei, dass du auch als Westfalia Hooker dann nicht sagen musst, ja, Mensch, scheiße, da haben wir das und das verpasst, sondern hey, wir waren trotz zäher Saison draußen unter den besten 8 Teams, nachdem wir letztes Jahr schon Zweiter geworden sind, haben irgendwie diesen Eindruck bestätigt, zu den besten Hallenmannschaften der Stadt zu gehören. Und da muss auch dann wieder der Stolz und die Freude darüber überwiegen und nicht die Fehleranalyse, warum es dann im 8-Meter-Schießen nicht gereicht hat, gerade wenn es dann so viele Schützen braucht, wie du auch schon gesagt hast.
Ja, vorher war es 0-0, hat man schon gemerkt, da waren beide sehr nervös. Die ersten 10 Minuten fand ich eher so, ja, schwierig zum Reinkommen, aber auch von der Intensität her, also das, was du gesagt hast, Bezirksliga, Landesliga, da sind die Unterschiede nicht mehr so groß und dafür waren die zweiten 10 Minuten, die zweite Hälfte, fand ich deutlich spannender, weil einfach mit jeder Aktion hätte was passieren können, wobei beide eher einen konservativeren Ansatz genommen haben und nicht ins komplette Risiko gehen wollten.
Ja, wobei das ja auch komplett bewusst war. Also man könnte auch positiv sagen und sagen, das Spiel auf einem taktisch hohen Niveau stattgefunden, weil beide Mannschaften wollten das ja so. Also es ist ja nicht so gewesen, dass sie irgendwie Dinge probiert haben, aber irgendwie an fußballerischen Limits gescheitert sind, sondern es sind Mannschaften, die sind bekannt dafür, sehr diszipliniert und geordnet zu stehen, sauber wegzuverteidigen. Genauso ist Eichlinghofen auch in der Zwischenrunde in Brückmann aufgetreten. Und da hat man, glaube ich, auch doch schon doll in Kauf genommen, dass es halt vielleicht ein Tore-Spiel wird. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das, was im Bewusstsein der beiden Trainer verankert war. Und deswegen wollte einfach keiner den ersten Fehler machen. Das ist für den Zuschauer dann vielleicht spannend, aber nicht spektakulär gewesen. Gleichzeitig aber auch ein total nachvollziehbarer Ansatz in meinen Augen.
Mhm. Durchgesetzt hat sich dann Westrich gegen Brakel und das war von den verbleibenden Viertelfinalpartien vielleicht die größte Überraschung, weil der BSV Schön hat sich gegen Mengele 0-20 mit 3-1 durchgesetzt. können wir gleich nochmal drüber sprechen, weil du bist schon ein bisschen am Hin- und Her-Wippen, weil ja, Menge, der hatte Schüren auch schon mal geschlagen in diesem Turnier.
Ja, das meine ich gar nicht. Also das war eine große, ich finde beides mal, vielleicht kann ich da reingerätschen. Menge gegen Schüren war für mich sehr offen, weil man bei Schüren wieder nicht wusste, was soll man jetzt von denen halten. Ne? Wegen Sölde 4-0 weg, man denkt, der Knoten ist geplatzt, habe ich schon gesagt, dann verlieren sie gegen Huckade, also war so ein bisschen so, welchen BSV Schüren zieht man heute? Und Menge hatte ja den sehr stabilen, guten Eindruck aus der Zwischenrunde dann am Freitag nicht so ganz konservieren können. Hatten dann ja, glaube ich, gegen Eichlinghofen verloren und dann auch, weiß nicht, ob das sogar die erste Niederlage überhaupt dann war im Turnierverlauf, wo man dann schon sagt, jetzt okay, sind sie mal fällig gewesen, na, was macht das mit denen? Das war dann auch wieder spannend. Insofern war das für mich jetzt nicht so die Riesenüberraschung, dass sich dann doch Schüren durchgesetzt hat, weil sie einfach nur ihre Leistung halt auf den Platz bekommen mussten. Für mich war es ehrlich gesagt keine Überraschung, dass Westrich gegen Brakel schlägt, sondern das habe ich vorher schon gesagt, für mich war Westrich relativ klarer Favorit sogar. Brakel hat es ordentlich gemacht, stabil gemacht. Klar, es ist ein 50-50-Spieler, aber am Ende war Westrich, glaube ich, schon nochmal überzeugender, hatte nochmal mehr Waffen gehabt für die Halle. Denn etwas, ja, wie soll ich sagen, einfach einen sehr ausgewogen besetzten Kader, ne, was Physis, Technik, Torgefahr angeht, Schnelligkeit angeht, haben sie irgendwie alles Mögliche gehabt, gut eingestellt und haben einfach so einen Ticken souveräner und deutlicher dann vielleicht noch agiert als Brakel, die es irgendwie ordentlich gemacht haben, wo ich aber immer so ein bisschen gedacht habe, hey, wo ist noch das Potenzial von dieser Mannschaft? So, und also ich habe nicht irgendwie so das Gefühl gehabt, dass Brakel noch so eine richtige Schippe drauflegen kann. Und mein Eindruck war schon, dass sie die gebraucht hätten gegen Westrich. Anil Jamert war da halt der beste Spieler in meinen Augen bei den Brakelern. Und der ist dann physisch auch ein Stück weit an seine Grenzen gestoßen. Mhm. Ich weiß nicht, war das Spiel, wo du zu mir gesagt hast, nachdem ich vorher ein Loblied auf ihn gesungen habe, dass der jetzt gerade gegen Westrich irgendwie gar keine Schnitte sieht.
Der ist untergegangen. Das war das Spiel, also, ne? Also Westrich hat 2-0 geführt, glaube ich, irgendwie nach 11, 12 Minuten oder so. Und dann nach einer Viertelstunde oder so, 15, 16 Minuten habe ich dir erstmal gesagt, irgendwie, ja, weil wir, das kann ich eben dazu sagen, können wir nachher nochmal drauf eingehen, wie wir da überhaupt zu kommen. Wir haben eine Shortlist irgendwie. Wer kommt für den besten Spieler des Turniers in Frage? Und da spielen die Viertelfinalspiele, die Halbfinalspiele eine Rolle. Wir versuchen bei jedem Verein auch ein, zwei Leute zu finden, die dafür in Frage kommen. Ja, und Anil Jamert war beim SV Brakel der Spieler, der dafür in Frage gekommen ist. Und
den habe ich nämlich noch verteidigt, weil ich gesagt habe, in meinen Augen war zu diesem Zeitpunkt, da haben wir, glaube ich, am Freitag drüber gesprochen, Anil Jamert der Spieler, der für sein Team, der am klarsten der beste Spieler seines Teams war bis dahin, von den Endrundenteams. Und dann hast du ja das gesagt, dass er jetzt gerade untergeht und hast aber, um dich zu retten, gesagt, wahrscheinlich schießt er jetzt direkt ein Tor und wirklich 10 Sekunden später
hat das 1-2 dann erzielt, aber Brakel kam nicht mehr zurück. Aber ja, es war nochmal ein sehr unterhaltsamer Moment, weil unsere Prognosen einfach in dieser Hallensaison, also in den letzten Hallensaisons war es nicht so schlimm wie in dieser. Also dieses Jahr wirklich eine komplette Katastrophe.
War kein gutes Jahr für unsere Sportredaktion.
Ja, ich möchte nicht sagen, auch ich bin erleichtert, wenn wir es aufs letzte Spiel blicken, aber ja, ich hatte ja den ASC 09 als Stadtmeister getippt, hab gesagt, dass Roche eher zu den Enttäuschungen zählt. Muss ich jetzt auch nochmal revidieren und deutlich machen. Ablerbeck ist natürlich kein Stadtmeister geworden. Der Titel ging nach Schüren. Der FC Roche war auch definitiv keine Enttäuschung. 1-4 am Ende gegen den ASC 09 gewonnen. Der aber
auch. Nach
1-0 Führung auch, genau. Aber Roche kam so ein bisschen an seine Grenzen gegen Ablerbeck. Ne? Merkte man auch, dass Ablerbeck das Ganze dann nochmal einen Ticken ernster genommen hat an dem Samstag. Und Roche hat mir ein, zwei Spieler erzählt, ein bisschen Probleme mit dem Kunstrasen auch. Werden einige gehabt haben, ist vielleicht auch einer von vielen Gründen irgendwie, aber man merkt dann, das hat einfach nicht hingehauen, ne? Weil Ablerbeck dann einfach auf einem ganz anderen, nicht ganz anderen Level unterwegs war, aber einfach ein Tick stärker und einfach das einfach nochmal ein bisschen mehr an dem Samstag angenommen hatte. Und muss ich auch nochmal dazu sagen, also Roche, viele gute Einzelspieler, echt starke, gute Jungs, die ich auch, wo ich einige seit einigen Jahren kenne, ne? Also so Leute wie Marcel Ramsey, den habe ich schon beim Lüner SV irgendwie spielen sehen. Jeffrey Malscherek, der lief auch noch beim LSV damals auf, bevor er dann auch noch viele Karriereschritte gemacht hatte. Die Radojcic-Cousins, ne, Zivko und Pierre, überragende Fußballer alles, ne? Und dann noch so jemand wie Emre Yazilova dazu, da mit dabei zu haben, ne? Aber das wurde mir auch gesagt, das fand ich dann auch ganz interessant, der ASC auch einfach nochmal einen anderen Ansatz genommen als viele andere Teams. Ne? Viele andere Teams gibt's ja dieses Spielchen, einer holt sich den Ball am Torwart ab, hält den, irgendwann wird er attackiert, spielt wieder zum Torwart zurück, dann wird geguckt, wer kann sich freilaufen.
Wartet auf die Ungeduld des Gegners.
Genau, und beim ASC 09 war es so, Lars Warszewski kriegt den Ball, Elias Opoku kriegt den Ball und dann wird erstmal ins 1 gegen 1 gegangen, ne? Ohne Rücksicht auf Verlust, weil die wissen, können wir machen, wir sind technisch richtig gut, wir sind ja, richtig schnell und fand ich sehr, sehr spannend und Aplerbeck dann auch verdient ins Halbfinale eingezogen. Hast du noch einen anderen Blick auf Rosch oder auf den ASC jetzt nur mit Blick auf das Viertelfinale?
Nee, man hat einfach gesehen, dass Aplerbeck am Ende auch mental stärker war, ne? Also das haben sich dann relativ...
Hatte Rosch irgendwann gebrochen, ne?
Ja, genau. Und also stand ja auch nicht nur irgendwie eine Minute 1-0, sondern das hat aber wenig mit denen gemacht. Die sind geduldig geblieben, haben auf ihre Stärke vertraut, sich dann da durchgesetzt. Und dann, wie du sagst, dann war irgendwann auch der Stecker gezogen bei Rosch. Also dann war es kein spannendes Spiel mehr hinaus. Bei Rosch hätte ich mir vielleicht von Emre Yeşilova man hat immer wieder gesehen, dass der super Ansätze hat, dass der wahnsinnig explosiv im Dribbling ist. Nicht immer so den richtigen Zeitpunkt, glaube ich, für den Abschluss gewählt. Das wäre natürlich so jemand gewesen, wo man sagt, hey, wenn Rosch wirklich ernsthaft in den Titel mitspielen will und ins Halbfinale, ins Finale vorstoßen will, dann brauchst du von dem halt spezielle Momente. Ne? Mhm. So, weil sie sich da ein bisschen mehr über so eine wilde, brutale individuelle Qualität ein bisschen mehr definieren als über das ganz krass mannschaftliche, organisierte. Ist auch okay, es kommt der Mannschaft ja auch entgegen. Da haben wir so ein bisschen was gefehlt, weil ich mich auf den schon gefreut hatte, natürlich vorher nicht gesehen und da ja, den Erwartungen sind vielleicht nicht zu 100% gerecht geworden. Vielleicht war meine auch zu hoch. Wie gesagt, ich habe die in der Halle noch nicht gesehen. Ja, das nur als Gedanke.
Fokus liegt auf der Halle beim FC, auf der Halle, auf dem Feld.
zu Recht.
Das ist für die wichtiger nach der vergangenen Saison, wo man so knapp und eng gescheitert ist und so dramatisch auch am Aufstieg in die Westfalenliga, möchte man es dieses Jahr unbedingt schaffen, ist auf bestem Wege dahin als Tabellenführer. Ja. Und da liegt der Fokus. Und ich glaube, das Beste, was man damit rausnimmt, ist, ey, ordentliche Hallensaison gespielt gegen AS 09, gegen das ranghöchste Team Dortmunds, kann man mal rausfliegen. Und man hat sich trotzdem sehr teuer verkauft und sehr gut verkauft. Und es ist keiner verletzt, glaube ich, rausgegangen. Also alle sind ohne größere Wehwehchen irgendwie da rausgegangen. Das heißt, man verliert jetzt nicht irgendwie, hat jetzt irgendwie einen Spieler verloren wegen einer ganz großen Nummer oder so, sondern die sind, glaube ich, die rüsten sich jetzt sehr gut für die Rückrunde in der Landesliga. Und ja, dann hatten wir die Halbfinalpartien gesetzt. Eichinghofen trifft auf den SV Westrich, der BSV Schüren trifft auf Aplerbeck, da wusste man schon, das wird abgehen, ne? In anderen Verhältnissen. Man wusste, Westrich gegen Eichinghof ist vielleicht eher das Spiel, wo beide Teams ein bisschen zurückhaltender sein werden, ein bisschen nervöser vielleicht auch. Schüren gegen Aplerbeck war schon eher so offenes Visier und das spielen halt ja ein paar der besten Techniker und Fußballer Dortmunds im direkten Duell gegeneinander, ne?
Die dann halt auch einfach ihre individuelle Qualität gezeigt haben. Ich glaube, 3-3 ging es aus und das war ja für diese Endrunde schon ziemlich torreich, muss man ja sagen. Also das dann einfach gesehen, was es halt ausmachen kann, wenn du diese Spieler hast, die mit einer Aktion immer treffen können. Da fallen halt direkt mal 6 Tore. Ich weiß im Teil gar nicht mehr, wer sie alle gemacht hat, weil man natürlich einfach nur noch da saß und dachte, boah, geil.
Ja. Und, Tore richtig und, gut, die Aktion auch richtig
genau,
gut.
Genau, man hat nämlich auch einfach sehr genossen, statt jetzt irgendwie seiner Chronistenpflicht nachzugehen und all sowas dann zu notieren. Aber das hat natürlich, also beide Spieler brutal Spaß gemacht, auf eine etwas andere Art und Weise. Zwischen Schön und Aplerbeck habe ich es eher so gesehen, dass es halt so dieses, dann wirklich so ein seltenes Spektakel dann war, ne, wo wirklich Visier hochgeklappt, dann wurde richtig gezockt, dann hast du diese brutale fußballische Qualität dann ein Stückchen eher gesehen als dieses abgezockte Warten und Taktieren. Westrich Eichinghof war sicherlich auch wieder ein bisschen mehr von Ordnung geprägt erst, der bei den letzten 10 Sekunden völlig über Bord geworfen wurde. Oder
ja, lass uns mal ganz kurz draufschauen.
Genau,
ne? Also, das erste Halbfinale, spielt der Eichinghofen gegen Westrich, es steht 1-1 ganz lange und dann ich glaube 6,4 Sekunden oder sowas waren da noch auf der Uhr und Jan Westerheide schießt das 2-1 für Eichinghofen und in Westrich, ich habe nicht mehr direkt mal umgedreht, habe kurz mal in den Block geguckt, er war ein blankes Entsetzen, ne? Also wirklich so viele Hände im Gesicht, Fassungslosigkeit pur und dann schnell wieder den Blick aufs Feld gelegt und ich habe da einen speziellen Fokus auf die Spieler gehabt, die dann für einen Spieler des Turniers in Frage kommen und dann geguckt, was machen die jetzt gerade noch, ne? Dann hat dann Lukas Ziegelmeier den Ball da hingelegt, hat dann ein bisschen kurz ein, zwei Sachen zu den Leuten gesagt. Und dann auf einmal ging es schneller, schießt Yannick Thielke einfach und dann fliegt der Ball da ins Tor.
Perfekt, ne? Also auch
wirklich. Also wirklich Drama pur, also mit dann einer Sekunde und irgendwas, glaube ich, noch auf der Uhr und Und es war auf jeden Fall, glaube ich, noch jemand dran. Eichinghofen hatte sich, glaube ich, vorher über ein, zwei Entscheidungen geärgert. Ich glaube, ein 8-Meter, der gegeben worden ist für Westrich, den Raphael Meissner verwandelt hat, ob der dann im 8-Meter-Raum war oder nicht. Aber da hat sich ja niemand mehr beschwert auch. Also das war ein Schachzug, den bis dahin auch keiner genutzt hatte in der Endrunde, ne? Den man sonst in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesehen hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendein Fuß, irgendein Bein mal irgendwie noch drankommt oder der Torwart auch, weil normalerweise ist es ja nicht erlaubt. Das ist ein indirekter, also indirekter, kein Freistoß, sondern indirekter Anschuss halt. Da muss halt noch jemand anders ran, bevor der Ball ins Tor fliegt.
Ne? Ja, also Eichlinghofen hatte den Braten ja auch durchaus gerochen. Also das wurde ja,
es
wurde wie wild organisiert, dass man sich jetzt da vorstellen müsse. Ne?
Es blieb nichts anderes übrig, genau, auf dem Westrich.
Genau,
Kevin hat die nur angeschrien, gesagt, ey.
Genau, also es blieb eigentlich nur noch der Schuss, maximal noch ein Abpraller so davon. Ne? Oder das deswegen war sehr erwartbar, was passieren würde, was passieren müsste aus Westrich. Ich hatte mich auch vorher mal umgedreht, hatte mal Richtung Tom Wisniewski geguckt, der in den Vorjahren Westrich in Halle trainiert hat, jetzt wieder in die Rolle gewechselt ist und den Vorsänger gemacht hat. Und der guckte auch mit einem sehr leeren Blick aufs Spielfeld und hat dann auch das Megafon schon gesenkt neben dem Körper hängen. Dann dachte ich mir auch so, boah, das ist jetzt richtig brutal eigentlich. Und auch echt schade für beide, für Eichinghofen ist es nicht schade, weil sie hätten sich gefreut, ins Finale einzuziehen. Aber für Westrich ist es schade, jetzt so ekelhaft den Stecker gezogen bekommen, irgendwie 6 Sekunden vor Ende und dass nicht noch dieses Spannungsmoment weiter anhält, dann ja, fliegt der Ball da so rein. Da ging es halt komplett ab, ne? Also ich hatte den Eindruck, dass auch einfach viele Leute mit Westrich mitgejubelt haben, vielleicht in dem Moment festgestellt haben, dass sie es mit Westrich gehalten haben oder einfach nur euphorisiert waren von dieser Spannung und
ja, von diesen
Moment,
3 Sekunden irgendwie. Ne? Also es ist wirklich eine Abfolge von, lass es vielleicht 5 bis 10 Sekunden gewesen sein, bis der Ball aus dem Tor geholt worden ist und sonst was alles.
Ja,
und
auch Hektik pur,
ja.
Feld wird gebrüllt, Kommandos gegeben. Also es war richtig wild und dann flog das Dach halt dermaßen weg. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber in dem Moment war dann Westrich auch irgendwie Favorit fürs 8-Meter-Schießen. Also
ja, Eichinghofen wirkte gebrochen und war auch gebrochen. Das hat die auch vom Kopf her komplett rausgebracht, weil du, glaube ich, einfach mit diesem Tor von Jan Westerheide bist du eigentlich schon so gut wie im Finale und malst dir das auch aus. Und
ja, du hast ja das Last-Minute- oder das Last-Second-Tor geschossen.
Also ja, genau.
Geschichte ist, ne? Zu Ende geschrieben aus deiner
Sicht. Und dann hat, glaube ich, nur ein Spieler getroffen. Ich glaube, es war Gilmar Mendes, der im Winter jetzt neu dazugekommen ist bei Eichinghofen, war der Einzige, der getroffen hat. Und das sagt dann auch vieles aus darüber, wie es dann im Kopf bei den Eichinghofern aussah. Und Westrich dann mit 1, 2, 3, 4 Torschützen im 8-Meter-Schießen, die sofort verwandelt haben. Also da war Westrich oben auf und da war die Sensation perfekt, weil ich möchte nicht sagen, dass es bei Eichinghofen weniger Sensation war, aber ja, SV Westrich war jetzt vielleicht bei dem wenigsten das Team, wo man gesagt hätte, ja, Finale jetzt dieses Jahr. Ne?
Ab dem Freitag habe ich es für möglich gehalten, wäre es eine große Überraschung gewesen.
Ja. Ja, und du hattest das andere Spiel gerade schon angeschnitten, Schüren gegen Aplerbeck. Schüren führt sehr früh, beide Tore Arif Ed innerhalb von 5 Minuten.
Einen richtig starken Samstag hatte.
Genau,
ein starkes Wochenende.
Hätte der die anderen Tage auch so gespielt immer wie an dem Samstag, das war der Arif Ed, den wir auch kennen aus der Halle und der auch, was er auf dem Feld kann. Also ein überragender Spieler mit Präsenz, mit Physis, aber gleichzeitig auch mit Technik und Schussstärke und einfach auch Gespür für Situationen. Ja. Schießt da die beiden Tore, Aplerbeck sich komplett nicht aus der Ruhe bringen lassen, kommt wieder zurück, 2-2. Und dann die letzten 5 Minuten, da habe ich mit einigen schönen Spielern auch noch drüber gesprochen, die letzten 5 Minuten, Aplerbeck komplett das Spiel unter Kontrolle und im Griff gehabt und immer wieder gedrückt, gedrängt und Schön hat nur noch ums nackte Überleben gekämpft. Das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Und Aplerbeck trifft dann irgendwie 2 Minuten vor dem Ende durch Luis Kehl. Und ich glaube mit 20, 23 Sekunden auf der Uhr, ja, da schaffst du Kevin Brümmer, ey, da merkst du auch, was die für geile Fußballer alle in ihren Reihen haben beim ASC 09, aber auch beim BSV Schüren, macht dann noch, glaube ich, rotzefrech irgendwie, so stibitzt sich irgendwie den Moment dann irgendwie und legt den dann rein einfach am Torwart vom ASC 09 einfach vorbei und macht dann das 3-3 und dann geht's auf einmal ins 8-Meter-Schießen.
Auch da dann das Team sich durchgesetzt, was den Ausgleich geschossen hat.
Ja, das stimmt. Da war das Momentum auch vielleicht eher beim BSV Schüren und das 8-Meter-Schießen, ich glaube, ja, das 8-Meter-Schießen im Anschlussspiel um Platz 3, ich glaube, das ist keiner Rede wert. Aplerbeck gewinnt das 2-0. Sagt dann auch vieles vielleicht aus noch über die letzte Motivation, da Gas zu geben.
Auch völlig nachvollziehbarerweise. Ne?
Ja, wobei also, ich sagen muss, da kamen ja auch ein paar Leute zu mir und haben gesagt, ja, ich würde ja dieses Spiel um Platz 3, ne, auch wenn du gar keinen Bock drauf hast. Und beide Teams sehr dramatisch ausgeschieden im 8-Meter-Schießen im Halbfinale. Also sind aber 500 Euro mehr oder weniger. Also
kann den Samstagabend schon versüßen.
Ja, genau, ne? Also die nimmst dann auch nochmal gerne mit. Ich glaube nicht, dass bei den meisten Vereinen oder den meisten, also da haut jetzt keiner irgendwie, glaube ich, seine 1.500 Euro direkt auf den Kopf oder so. Ah, vielleicht auch schon. Ne? Möchte die Dortmunder Teams dann nicht unterschätzen. Aber da geht es aber eigentlich nochmal ein bisschen um Kohle. 2-0 ist das hier ausgegangen. Waschewski und Justus Zimmermann haben getroffen für den AS 09 und Aplerbeck Dritter geworden, Eichinghofen Vierter. Eichinghofen trotzdem am Ende mit sehr viel Applaus verabschiedet worden, auch sehr gefeiert worden vom eigenen Anhang. Wirklich tolle Hallenrunde gespielt, auch sich in der Halle Brückmann durchgesetzt am Ende. Auch in der Helmut-Körnig-Halle sich sehr, sehr, sehr cool verkauft an einigen Stellen. Vielleicht nicht den attraktivsten und direktesten Fußball gespielt, aber sehr clever, sehr strukturiert, sehr organisiert und mit sehr viel Flexibilität. Also ich glaube, du hast hier in der Halle Brückmann gesehen, die haben immer mal wieder durchgewechselt. Also du wusstest nie, wen sehe ich da am nächsten Tag eigentlich so, ne?
Ja, einmal das und als wir die Shortlist zusammengestellt haben für den besten Spieler des Turniers, wussten wir auch nicht erst, wen wir bei Eichinghofen nehmen sollen, weil es halt 3-4 Spieler gab, die jetzt vielleicht nicht so abgerissen haben komplett, dass man dachte, überragende Hallenstadtmeisterschaft, aber halt so viele gab, die einfach auf einem sehr guten Niveau waren. Man sagte, den kann man auf jeden Fall nehmen, aber es ist vielleicht nicht der bei allen Leuten irgendwie brutal im Gedächtnis geblieben ist. Also das hat man auch dann gemerkt. Und genau, sie hatten auch zwischen ihrem ersten und zweiten Zwischenrundtag sehr, sehr viel durchgewechselt. Genau.
Ja, und dann kam es zum Finale, Westrich gegen Schüren. Super angespannte Stimmung. Wir beide hatten uns, glaube ich, unterhalten, auch irgendwie zu Beginn des Finals direkt und haben gedacht, ey, was ist denn auf den Rängen los? Weil wir kennen es aus den vergangenen Jahren oft so, ja, wenn da nicht die beiden interessantesten Teams irgendwie in Dortmund spielen für viele oder so, wenn da nicht mein Verein mitspielt irgendwie oder der Verein, zu dem ich irgendeine Verbindung habe, weil ich da einen kenne oder so.
Oder der polarisiert, den ich verlieren sehe.
Genau, so, dann gehen viele an die Bar oder aufs Klo oder weiß ich nicht, oder sind in der Runde. Aber man hat dann immer sehr viele gelbe Sitzschalen gesehen und das war im Finale überhaupt nicht der Fall. Also das war ein Finale, wo viele gesagt haben, da muss ich jetzt mal kurz dabei sein. Gibt's da noch eine Überraschung?
Und als wir darüber gesprochen haben, habe ich dann auch mal durchs Rund geguckt und echt mal so ein bisschen den Test gemacht. Wo gucken die Leute denn eigentlich gerade hin? Also haben da dann doch viele Leute mal ihr Handy in der Hand oder plaudern oder sowas. War wirklich der fokussierte Blick aufs Feld. Man hat wirklich einfach stumpf und ohne alles weitere Fußball geguckt. Das war cool zu sehen. Das habe ich das letzte Mal in der Intensität irgendwie in Erinnerung gehabt, als damals Aplerbeck gegen Bövinghausen im Halbfinale waren. Da war vielleicht noch ein bisschen gebannter, aber das war eine richtige Schlacht. Da ging es halt eigentlich quasi so gefühlt um den Titel, also weil das vorweggenommene Finale war. Aber so ähnlich war es schon, ne? Und auch so von der Aufmerksamkeit her. Hat wieder super Spaß gemacht. Es war dann ja auch ein Tor, dass das Endspiel entschieden hat. Und dementsprechend war es dann wirklich der Fußball. Und die Bedeutung dieses Turniers, was die Leute überzeugt hat, nicht, weil sie gemerkt haben nach ein paar Minuten, hey, wir bekommen hier irgendwie ein Torspektakel geboten oder so. Das ist ja dann auch eher selten im Endspiel. Sondern es war einfach so die Intensität und die Spannung. Und natürlich spielt es dann vielleicht eine Rolle, hey, also ich glaube, man kann sagen, dass beide Vereine oder beide Mannschaften jetzt für den durchschnittlichen Dortmund Amateurfußballfan erstmal grundsätzlich eher sympathisch als unsympathisch sind, weil bei Schüren eben viele Dortmunder Originale spielen, die seit Jahren den Amateurfußball hier prägen, Mohamed Aceh, Marcel Münze, Kevin Brümmer.
Vielleicht auch der eher untypische Westfalenligist, ne, weil das so ein Niveau ist, da holt man sich ja eher viele Jungs aus der Region irgendwie, ne, und versucht sich die besten Jungs aus dem Umkreis irgendwie zu holen. Genau, das hat Schüren vielleicht auch mal phasenweise versucht oder so, aber jetzt in dieser Saison sind es wirklich viele, viele Dortmunder Jungs.
Ja, Dortmund lässt sich, dann hast du mit Arif Ed jemand dabei, der lange hier spielt. Chris Matuschak, der eine enge Verbindung zu der Stadt hat. Philippos Selkos, irgendwie ein geflügelter Name seit Jahren. Ich glaube, da hat man dann vielleicht als Dortmunder Durchschnittsfan eine engere Verbindung zu gehabt oder hat sich der Mannschaft näher gefühlt als vielleicht eine schürende Mannschaft der Vorjahre beispielsweise. Und ich würde sagen, Westrich ist ja auch eher beliebt, ne? Also ich glaube, Marc Risse hat ein Stein im Brett als Trainer bei ganz vielen. Sie schaffen halt regelmäßig diese Cinderella-Story in der Halle. Wann ist das dritte Mal in der Endrunde? Der Fansupport wird fast durchweg als positiv wahrgenommen, sind mehrfach aufgestiegen. Natürlich auch, weil sie nicht eine gute Mannschaft zusammenstellen können, aber auch nicht so als der, also ein Stück weit auch als der Gegenwurf zu vielen, ich sag mal, Projekten, die es dann also gibt im Dortmund Amateurfußball, weil so eher so dieses gesunde Wachstum mit punktuellen Verstärkungen mal wieder haben. Sprich, da hat, glaube ich, viele Menschen haben beiden Teams den Titel gegönnt, wäre jetzt so meine sehr freie Interpretation gewesen. Und ich glaube, auch das hat dazu beigetragen, dass das Endspiel so intensiv verfolgt wurde.
Mhm. Beide Teams fand ich sehr, man hat die Nervosität ein bisschen gespürt, man hat aber auch gespürt, da möchte keiner irgendwie einen Fehler machen. Also die standen wirklich sehr kompakt, sehr eng an ihren Gegenspielern. Weil da merkst du auch, dass viele Westrich-Spieler auch vielleicht das Niveau hätten, um eine Liga höher zu spielen, vielleicht auch zwei, weil sie technisch auch sehr gut sind. Vielleicht natürlich nicht vielleicht das Niveau von einem Kevin Brümmer oder einem Arif Ed, aber die konnten da mithalten. Am Ende geht es wirklich ganz knapp aus mit 1-0. Ne? Das ist bitter für den Bezirksligisten an der Stelle. Ja, und dann ist es ausgerechnet Cem Ali Doğan, der im Winter erst zurückgekommen ist zum BSV Schüren. Eigentlich gar nicht vorgesehen war, eigentlich auch nicht im Kader stand bis zu diesem Endrunden Samstag. Warum stand er nicht im Kader? Weil ja, Kader war schon gefüllt und am Freitag aber hat Tim Kallenbach eine rote Karte gesehen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig zusammengefasst und du hast, glaube ich, nochmal mit ihm gesprochen.
Ja, er war verletzt. Also er hatte
er war sogar verletzt.
Ende Oktober hatte Doğan das letzte Mal für Erkenschwick gespielt, hat sich dann eine starke Knieprellung zugezogen, sagt er mir. Die ist jetzt wohl verheilt, aber er stand einfach lange nicht im Training, hat nur ein bisschen individuell was gemacht. Und wollte kein Risiko eingehen, dass man das irgendwie nochmal merkt oder dass er Schmerzen hat. Deswegen war die Absprache mit Sascha Ramel, mit dem Trainer, die Halle komplett auszusetzen, obwohl ihm das sehr schwer gefallen ist. Also er hatte grundsätzlich schon Bock
auf die Halle gehabt. Er ist ein feiner Techniker, ist Torjäger, genau. Bei denen auch, kann passt gut mit dem Ball umgehen. Ja.
Hat dann die Vor- und Zwischenrunde verfolgt, also sagte er, war da und hat das Team supportet. Am Freitag war es ein bisschen drubbelig beim BSV, weil Andreas Lüder ist ein bisschen untergegangen, ist auch noch verletzt ausgefallen. Und es gab eben diese rote Karte gegen Tim Kallenbach, die auch ein bisschen umstritten war aus Schürener Sicht. So dass es dann in dem berühmt-berüchtigten Anruf vom Trainer am späten Abend gegeben hat. Und Cem Ali sagte mir, dass er das schon so ein bisschen gedacht hatte, dass das Telefon klingeln könnte. Deswegen hat er sich schon vorher überlegt, was er sagt. Er sagte, Trainer, für 3 Spiele, da gehe ich für die Mannschaft durchs Feuer. Also das kriegen wir hin. Und interessant fand ich, und vielleicht ist das dann auch so der Mini-Qualitätsunterschied zwischen Westfalenliga und Bezirksliga, dass er dieses Tor ganz bewusst wahrgenommen hat. Also er konnte mir noch ganz genau erzählen, es gab einen langen Ball von Mo Acil auf Marcel Münzel. Der hat einfach schon gemerkt, irgendwie, weiß nicht, anhand der Körperhaltung oder sonst was von Münzel, dass er den Ball mit dem ersten Kontakt weiterspielen will. Mhm. Und deswegen gesagt, quasi schon früher durchgestartet, als er es hat wissen können. Macht das, ist dann auch den entscheidenden Bruchteil vor Pierre-Dominique Netthöfel am Ball, der das halt dann offenbar einfach eine Millisekunde später realisiert hat. Taucht dann frei vor Sebastian Walper auf und sagte dann auch noch, ja, da habe ich noch überlegt, ob ich einen Vollspann nehme oder chippe. Ich glaube, viele hätten nicht mal den Moment gehabt, zu überlegen, sich dann irgendwie eine bewusste Entscheidung zu treffen. Dann chippt er ihn so rüber, dass er lang unterwegs ist. Ne? Also,
Netthöfel wirkt wie ein Zeitlupe, wenn man drauf guckt. Ja, irgendwie genau. Ist er noch hinterher, versucht ihn noch rauszukicken, trifft ihn aber nicht richtig und ja.
Genau, da sieht man auch, wie eng er dann doch dran war. Ne? Doğan sagte, das kam ihm vor wie 10 Minuten, dieser Moment, wo der Ball vom Fuß war, bis er dann drin war. Und am Ende, war dann Schüren auch im Verteidigen, auch wenn Westrich dann viele Chancen hatte, finde ich. Aber war Schüren dann in der Verteidigung gut genug und Westrich dann in der Chancenverwertung, dann gerade im Vergleich zu dieser Gelegenheit von Doğan, nicht gut genug, um das noch aufzuholen. Aber auch da, eine Nuance, die dann am Ende den Ausschlag gibt.
Ja, ein verdienter Stadtmeister mit vielen, vielen Titeln. Also ich glaube, Marcel Münzel hat, glaube ich, seinen dritten Titel. Oder Mo Acil war es auf jeden Fall. Also Mo Acil hat definitiv seinen dritten Titel. Der hat auf jeden Fall einen mit Brünninghausen, mit Türkspor und mit Schön geholt. Marcel Münzel auf jeden Fall mit dem AS 09 auch schon gewonnen, das Turnier. Und
von Kevin Brümmer soll ich dich noch ausschimpfen. Also er hat den Titel noch nie gewonnen. Das war das erste
Mal. Er hat ihn noch nie gewonnen?
Nee.
Das ist ja verrückt. Dann wurde es ja erst recht Zeit für ihn.
Und er sagte mir, man hat ja auch bei ihm immer eine gewisse Verletzungsgeschichte, aber er meinte, er hätte schon ziemlich oft mitgespielt. Als Appelbeck das letzte Mal gewonnen hatte, war er schon weg oder gerade verletzt. Also es ist ja so ein bisschen damals ineinander übergegangen. Und als sie ihn da vorgeholt haben, meinte er, wäre noch nicht da gewesen. Also
ich kann mich erinnern, dass ich glaube, es war 2020 oder 2019, 2020, mit ihm gesprochen habe, nachdem Appelbeck gegen Westrich rausgeflogen ist in der Zwischenrunde um das Ticket für die Endrunde. Und da habe ich, glaube ich, mit ihm nochmal gesprochen danach. Aber ja, da hat's dann für Appelbeck nicht gereicht und war eine Überraschung, dass der B-Ligist dann damals weitergekommen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben einen verdienten Stadtmeister, der auch bewiesen hat, hey, die ganze Halle kann auch ein bisschen Achterbahn sein. Also wir können, Vorrunde war souverän, brauchen wir nicht drüber reden. Zwischenrunde war ein Auf und Ab der Gefühle, glaube ich, da für alle Beteiligten. Auch nochmal am Ende mit dem Stress, den man da so ein bisschen hatte nach dem letzten Entscheidungsspiel gegen KF Schari, was man sich gerne auch vermieden hätte, also nicht nur den Stress, sondern auch das allerletzte Entscheidungsspiel ums allerletzte Ticket in der Halle Kreuzstraße.
Ja, ja. Wir haben Stadtmeister, der 3 Spiele verloren hat im Turnierverlauf. Ja. Also ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, aber so viel mehr darfst du ja einfach de facto nicht verlieren, sonst hast du keine Milchgeduld. Also es wäre noch möglich gewesen, eins noch in der Vorrunde zu verlieren. Aber am zweiten Zwischenrundentag hätte jede weitere Niederlage das ausgebedeutet, wann auch immer sie passiert wäre.
Mhm.
Und in der Endrunde ja sowieso. Also ja. Das war der Ritter auf der Rasierklinge, den ich eben schon mal angesprochen habe.
Aber ich glaube, hat er das nicht irgendwer gesagt, dass er so mir erzählt, am Samstag muss man da sein.
Sascha Rammel hat das gesagt.
Der Trainer, ja.
Genau.
Der gibt's vor.
Gibt's kein Argument dagegen. Ja,
ja, das stimmt.
Wenn man eine Mannschaft hat, die gut genug ist, um dann auch trotzdem in jedem Fall den Samstag zu erreichen, ja. Klar.
Wir haben einen verdienten Stadtmeister gefunden, mit viel Erfahrung, Routine und mit viel Mentalität auch. Ich würde mit dir gerne noch, bevor wir dann gleich auf die Players-Party schauen, gerne noch einmal über die Auszeichnung sprechen, die wir auch so vergeben haben in der Runde. Wir haben vorhin schon über den besten Torjäger gesprochen, Jan-Luca Knop, verdiente Nummer, 17 Tore gemacht, ja. 2-mal noch in der Endrunde getroffen, seinen neuen Verein bekannt gegeben, jetzt am Montag direkt nach der Hallenfußballstadtmeisterschaft, der Kirchhörder SC.
Ja.
Clever gemacht von beiden Seiten?
Ja, total. Also Fokus war da, hat man auch unser Artikel gesehen, hat sehr viel Interesse erfahren, also steht noch im Rampenlicht, macht Sinn, das zeitnah zu verkünden, ob es jetzt der Montag, Dienstag, Mittwoch gewesen wäre, glaube ich, nicht den großen Unterschied gemacht, aber geht von der Kreisliga A zumindest mal in die Bezirksliga, vielleicht auch noch in die Landesliga, kommt drauf an, wie wirklich heute dann die Rückrunde gestaltet. Ich glaube, da haben auch beide Seiten, gerade der KSC, viel richtig gemacht, weil man ja schon sich sehr, also einig war, so vor der Halle. Wäre man das nicht gewesen, hätte man vielleicht nochmal eine kleine Fanta ohne Eis noch drauflegen müssen.
Ja, daran erkennt man die Arbeit eines guten sportlichen Leiters, der macht seine Arbeit bereits vor einem großen Turnier. Sagt man ja bei den Profis auch irgendwie am besten schon die Transfers vor der WM-Weltmeisterschaft oder vor der Europameisterschaft klar machen. Wobei es bei Jan-Luca Knop auch nicht mehr die ganz große Überraschung war, dass da mal der Sprung jetzt irgendwie in Richtung Bezirks oder auch Landesliga gehen könnte, weil er in den letzten beiden, also in dieser Saison und auch in der letzten Saison schon sehr stark auf sich aufmerksam gemacht hat bei Blau-Weiß Huckade. Dann blicken wir auf die Fans. Da fand ich es wirklich richtig, richtig cool. Normalerweise die letzten Jahre Fanpreis an 2 Vereine. Und da ging dann die Diskussionsmaschinerie irgendwie rum. Also, wem können wir den Preis denn jetzt noch vergeben? Also, von Anfang an stand schon fest. Brechten stand fest irgendwie.
Yeah.
Choreo, einmaliges Ding, Premiere. Blau-Weiß-Huckade wurde dann auch gesagt, auch Choreo gemacht, auch sehr viel Aufwand hinter 2 Stück ja sogar dann zu beiden Spielen in der Endrunde. Und bei beiden Vereinen auch nochmal als ganz, ganz großes Argument, das spielt da echt mit rein, das spielt auch eine Rolle bei der Entscheidungsfindung. Also wenn du 3 Wochen lang irgendwie dich hast 2 Wochen lang überhaupt nicht blicken lassen und zur Endrunde fährst du auf einmal hoch und hast dann auf einmal alle möglichen Leute dabei oder so, die aber die anderen beiden Wochen nicht da waren, sind die Chancen auf den Fanpreis schon deutlich geringer.
Zu Recht auch.
Ja, sehe ich auch so. Und Huckade, Blau-Weiß-Huckade und der TV Brechten haben die Halle Huckade zum Beben gebracht in der Vor- und Zwischenrunde. Da kann Uwe Kiska ein Lied von singen, der da moderiert hat über die 2 Wochen und das wirklich klasse gemacht hat. Ja, und dann wurde noch gesagt, dass man noch ein bisschen geguckt, Westrich, Eichinghof, man würde gern einem der beiden Vereine noch den Titel, einen zusätzlichen Titel auch zum Fanpreis geben irgendwie. Und dann fiel die Wahl hinterher auf den SV Westrich, weil es nochmal ein bisschen organisierter war, vielleicht auch nochmal ein bisschen stimmungsvoller auch. Die haben dann schon nochmal einen Ticken herausgestochen und da wurde das dann schnell möglich gemacht. Es sind, glaube ich, 500 €, die Vereine für den Fanpreis bekommen. Und da wurde es dann irgendwie nochmal möglich gemacht, dass auch ein dritter Fanpreis vergeben wurde an den SV Westrich.
Ja, wurde so ein neues Sondervermögen kurzerhand freigegeben. Ja,
ja.
Ja, aber auch verdient. Also zwischen den 3 Vereinen unterscheiden zu müssen, hey, welche 2 setzen sich da jetzt durch, das wäre wirklich extrem schwierig geworden. Ich finde es am Ende, finde ich persönlich schön, dass dann auf jeden Fall auch Huckard und Brechten berücksichtigt worden sind. Weil es, glaube ich, schon nochmal ein Ticken schwieriger ist, wenn du halt das erste Mal seit langer Zeit in der Endrunde bist, auf dem Weg dahin, die Leute zu mobilisieren. Ist ja irgendwie auch ganz schön. Ich meine, bei Westrich, man soll es nicht für selbstverständlich nehmen, man gewöhnt sich ja ein Stück weit auch daran. Man ist nicht mehr so überrascht, wenn die da das abreißen, was sie dann immer in der Helmut König halt abreißen. Entsprechend war das, glaube ich, in meinen Augen eine sehr, sehr richtige Wahl.
Ja, sehe ich auch so. Dann blicken wir auf den besten Torhüter, bevor wir dann gleich zum besten Spieler kommen. Bester Torhüter geworden, Mohamed Atschil. Habe ich auch ein bisschen was an Kritik auch mir schon für anhören müssen für die Entscheidung.
Aber das ist immer so, also gefühlt ist der Torwart des Turniers die umstrittenste Entscheidung jedes Jahr.
Ja, weil man viele Auswahlmöglichkeiten hat. Und jetzt haben wir uns selber auch nochmal nicht in Bredouille gebracht, aber haben die Diskussion auch nochmal aufgemacht, denn in unserem Team der Endrunde ist nicht Mohamed Acil drin, sondern Sebastian Walfer vom SV Westrich. Und kannst du ein paar Sachen dazu noch erklären oder ein bisschen einordnen?
Ja, klar. Direkt? Erstmal muss man dir sagen, dass Torwart des Turniers sich eben auf das ganze Turnier bezieht und der Torwart der Endrunde eben nur auf, oder das Team der Endrunde sich nur auf die Endrunde bezieht. Klar, wenn dann nur ein Torwart wählen, dann ist das der, wenn man so will, der Torwart der Endrunde. Da war schon der Eindruck, dass Viper noch einen Ticken besser war, weil ich glaube, Moacir hat jetzt nicht die beste Endrunde gespielt, so für seine Verhältnisse, weil da hat er also schon das eine oder andere Mal richtig einen rausgehauen. Jetzt hat er 2,8 Meter verschuldet gehabt, da hast du schon mal zwei Fehler, die halt die anderen nicht gemacht haben, wenn man so will. Deswegen haben wir ihn auch nicht genommen, kann man glaube ich sagen.
Man muss dazu sagen, er hatte auch Glück dabei und vielleicht auch der BSV Schüren grundsätzlich. Denn bei der 1,8-Meter-Situation, ich glaube, das war im Spiel gegen Huckade.
Genau,
wo er etwas,
ein bisschen knifflig da.
Genau, wo er etwas ungestüm aus dem Tor kommt, waren sich alle Beteiligten einig. Wir können es leider, weil in dem Moment hat die Regie auf eine Zeitlupe, glaube ich, umgeschaltet oder war gerade nicht mit der Kamera drauf. Waren sich alle aber vom Schiedsgericht, und ich stand zufällig auf der Seite gerade, also vom Fußballkreis Dortmund, waren sich alle einig, da hätten die Schiedsrichter nicht auf 8 Meter entscheiden müssen, sondern das war außerhalb. Und es hätte deshalb Freistoß und rote Karte für Acil geben müssen, weil es dadurch dann eine Notbremse, vielleicht auch Notbremse geworden wäre oder vielleicht auch gefährliches Spiel. Vielleicht ein Mix aus beiden, aber dadurch, dass es ein 8 Meter gepfiffen worden ist, gibt es die Doppelbestrafung nicht. Ja. Und
da haben Schön und Acil ordentlich Glück gehabt.
Das kann ich so sagen, er wäre sonst definitiv auch kein Torhüter des Turniers geworden, weil er am
aus eigenem Verschulden am finalen Tag nicht dabei ist, dann bist du da natürlich.
Und am Endrunden Samstag holt er sich auch nochmal seine Credits ab, ne? Also durch das Einleiten auch des finalen Siegtores, ne? Durch eine starke Partie auch nochmal gegen Aplabek, die sehr gedrückt haben, ne? Also.
Da war er wirklich gut und ich glaube, am Ende ist auch das Erste, was du gesagt hast, so das, warum Moacil immer auch wenn er nur normal spielt und nicht besonders gut gerade für seine Verhältnisse ist, sondern einfach Moacil Dinge tut, immer zu den besten Torhütern der Handballmeisterschaft zählen wird, weil einfach ein Ball so herausragend ist, weil du einfach jemanden hast, der richtig gut mitspielen kann und der sich dann einfach aus diesen Momenten, wenn du halt einen sehr abwartenden, tiefstehenden Gegner hast, wo dann irgendwann der Torwart auch mal den Ball spielen muss und einen langen Ball spielen muss, das ist einfach ein gravierenden Vorteil in meinen Augen gegenüber anderen Teams. Auf der Linie ist er gut. Da sind auch viele, viele andere Torhüter gut. Aber das ist dann schon nochmal ein Unterschied zu ganz vielen in meinen Augen. Und was nochmal eine besondere Situation war dieses Jahr, auch wenn dieser Titel immer sehr umstritten ist, wenn irgendwie sehr, sehr viele Fußballer in Dortmund, was eher schön ist, für ihren Torwart oft einstehen und sagen, hey, aber unser war doch nochmal besser. Also es ist ja seltener so, dass die Keeper dann selber auf uns zukommen und sagen, ja, aber ich hab doch da und da. Sondern eher die Mitspieler. Es haben halt von den anderen Kandidaten, und da reden wir von fast allen Endrundenhäutern und zumindest mal fast von allen, die am Samstag noch dabei waren, hat ganz viele nicht das ganze Turnier gespielt, und sondern am einen Tag gefehlt, am zwei Tage gefehlt. Das ist natürlich, genauso wie es bei Acil dann das kaputt gemacht hätte, wenn er am Finaltag gefehlt hätte, ist natürlich erstmal das wichtigste Argument, war derjenige überhaupt dabei, Großteil des Turniers. Wenn wir jemanden haben, der, die ganze Zwischenrunde verpasst oder erst zum Endrunden Samstag einsteigt, dann ist es natürlich schwierig für uns, den zum Torwart des Turniers zu küren. Genau. Gleichzeitig fällt dann der ganze Verein fast schon raus, weil ja auch der andere Torhüter, der dann gespielt hat, dann auch ja nur ein oder zwei Spieltage gemacht haben.
Und das war bei ganz vielen Vereinen der Fall. Also es wurde viel durchgewechselt, teilweise aus Fairnessgründen, weil man einfach sagt, ey, man möchte beiden Torhütern die Chance geben, Spiele zu absolvieren, oder Vorrunde macht der eine, Zwischenrunde der andere und Endrunde wird es ja nochmal abgewechselt. Ich glaube, Huckade hat, glaube ich, fast jedes Spiel zum Beispiel gewechselt.
Westfalen, genau, Huckade. Eichlinghofen hat allein in der Zwischenrunde 3 Torhüter im Kader gehabt. Und dann nochmal andere dann nicht auch, dass sich von denen einer durchgesetzt hat, der dann das ganze Endrundenwochenende gespielt hat. Das war halt immer dann ein großer Faktor für uns.
Ja, Andreas Lichtner zum Beispiel bei Eichlinghofen, der stand sehr hoch bei mir im Kurs nach dem Endrunden-Freitag und war so nicht mein Top-Gesetzester, aber der war so, ja okay, der hat sich gerade ganz viele Punkte geholt irgendwie. Da war auch noch so ein bisschen im Kopf das Spiel von Schüren gegen Huckade, wo es für Schüren und Mohamed Acil auch noch nicht so gut lief. Und dann am Samstag kommen wir in der Halle an und das Erste, was wir hören, ist irgendwie, ja, Lichtner spielt heute gar nicht, Henry Firbel steht im Tor. Und dann war so eigentlich klar, ja, okay, wird dann auch schwierig, das zu verkaufen.
Genau, der wiederum nur einen Zwischenrundtag gespielt hat. Genau. Dann, ne? Das ist dann so das beste Beispiel.
Ja. Ja, aber so kamst du der Entscheidung, die aber auch in dem Fall dann auch wieder verdient ist. Also Mohamed Atschi nicht seinen ersten Preis gewonnen als bester Torhüter des Turniers und hat sein Ausrufezeichen dann am Endrunden Samstag, als er gebraucht worden ist, hat er es dann auch gesetzt, hat das entscheidende Tor im Finale eingeleitet. Jetzt blicken wir noch auf die Wahl, die ja vielleicht in den nächsten Jahren auch noch mit am meisten für Diskussionen sorgen könnte. Spieler des Turniers haben wir noch nicht so lange. Gab es jetzt zum dritten Mal. Kam dadurch zustande, dass ein Sponsor die Dortmunder Energie und Wasser 21 Unternehmen, TEW 21. Ja, ist nochmal ein Unterschied zwischen 21-Gruppe und dann den beiden Firmen DSW und DEW. Aber DEW 21 kam als Sponsor auf den Fußballkreis zu, hat gesagt, ey, wir würden gerne sowas stellen, das mit einem Preis versehen, dem Spieler irgendwas dazugeben und würden das gerne so ins Leben rufen. Der Fußballkreis fand das gut. Im ersten Jahr hat Cesar Toy vor 2 Jahren gewonnen mit Türkspor Dortmund als bester Spieler. Dann letztes Jahr Luca Kletsch, Westfalia Huckade. Und ja, in diesem Jahr ist es dann Lukas Siegemeier vom SV Westrich gewesen. Und wir hatten eine wirklich sehr, sehr lange Shortlist, die gar nicht mehr so short war, sondern mit vielen Spielern haben gesagt, ey, es muss ein Spieler werden, der mindestens so in den letzten 8 Vereinen ist, also mindestens das Viertelfinale erreicht hat. Und dann haben wir geguckt, welche Spieler finden wir bei welchem Verein, und dann ging es ja auch darum, die müssen ja auch noch was am Samstag zeigen, am finalen Tag. Ja. Und Lukas Siegemeier ist einfach herausgestochen, weil Westrich einfach grundsätzlich eine souveräne Vor- und Zwischenrunde gespielt hat und Siegemeier vielleicht auch der Spieler ist, der das Spiel von denen am meisten geprägt hat.
Und es war schön, weil wenn man sich Cesar Toy und Luca Kletsch anguckt, die den Preis in den letzten Jahren gewonnen haben, bei Toy war es relativ eindeutig, da waren sich, glaube ich, alle einig, der muss es eigentlich sein. Und
der hat das Spiel von Türkspor komplett geprägt.
Genau, und damals. Wenn man nicht Toy genommen hätte, hätte man jemand anderen von Türkspor nehmen müssen. Aber da war man sich sehr einig, der wie so ein Allrounder war. Also der kann abräumen, der kann aber auch dribbeln, der kann schießen. Aber war auch eher so ein spektakulärer Spieler, würde ich sagen, immer noch. Auch wenn das jetzt nicht wie so ein wahnsinnig explosiver, schneller Spieler war, das war dann eher Kletsch, der mit einem wahnsinnigen Antritt kam, der wirklich so offensichtlich spektakulär auch war. Schneller 1-2 Schritte, Abschluss, bum, bum, bum. Siegemeier ist halt eher so der, wie soll ich sagen, so der omnipräsente Typ gewesen. Ne? Mhm. Also der ist jetzt nicht der Torjäger vom Dienst oder der Dribbler vom Dienst, sondern der hat halt, das sieht man direkt so mit Jan-Patrick Friedrich zusammen, wahrscheinlich so den eindrucksvollsten, die eindrucksvollste Physis in der Endrunde gehabt. Mhm. Sprich, der gewinnt alle möglichen Zweikämpfe, der ist taktisch total schlau, der ist handlungsschnell, der schafft Situationen zu löschen, die vielleicht nicht mehr zu löschen sind. Schaltet dann auch schnell, dann schießt ein wichtiges Tor dann ist einfach so das Komplettpaket gewesen, ne? Das dann eher so als ein Typ, wo man jetzt denkt, jo, der, wenn du ihn siehst, denkst du eher, der zerstört eher Fußball, als dass er dir mit Ball hilft, aber der war einfach überall. Und ich persönlich fand es sehr cool, dass so ein Spielertyp, der jetzt vielleicht bei solchen individuellen Preisen nicht immer an alleroberster Stelle direkt steht, sich das Ganze dann mal geschnappt hat.
Hat auch sein Team komplett mitgezogen. Ne? Genau, also der hat auch dirigiert, hatte eine unglaubliche Präsenz auf dem Platz. Also der hat gesagt, auf wo es lang geht und was wird als nächstes gemacht. Und wir haben auch so kleine Nuancen auch geguckt. Ne? Also 8 Meter schießen Westrich ist der Erste, der sich im Ball schnappt, dahin geht, den Ball auch souverän reinmacht. Ja, ne? Situation gegen Eichlinghofen irgendwie. Westrich kriegt dieses Gegentor mit 5-6 Sekunden auf der Uhr. Siegemeier schnappt sich den Ball, sortiert da am Mittelkreis. Ob er dann den finalen Call gegeben hat, Yannick Thielka, du schießt jetzt, kann ich gar nicht sagen, haben wir gar nicht drüber gesprochen mehr, aber hat er auf jeden Fall alles dirigiert und organisiert, ne, und ist dann vielleicht auch rechte Hand von Marc Risse so ein bisschen auf dem Feld dann auch gewesen, hat den jüngeren Spielern auch so ein bisschen Struktur und Ordnung und auch Ruhe vielleicht vermittelt und gegeben, weil ich einfach so auch transparenzmäßig dann auch nochmal mit dazugeben möchte. Also wir haben auch über andere Spieler ganz stark diskutiert. Ne? Und wenn man auf den BSV Schüren guckt, wir hatten über Arif Ed vorhin gesprochen, der einen überragenden Endrunden Samstag hatte, aber vielleicht dann für uns dann auch vielleicht in Vor- und Zwischenrunde nicht so ganz präsent war. Und da sprechen wir natürlich auch mit unseren Reportern, Kommentatoren, die vor Ort waren in den Hallen. Auch ein Kevin Brümmer bei Schüren zum Beispiel war derjenige, der am meisten herausgestochen hat und ganz knapp für mich hinter Siegemeier gelandet ist Marcel Münzel gewesen. Einfach auch ähnlicher Typ wie Lukas Siegemeier. Denkt man vielleicht gar nicht, weil er so groß ist, auch ja, eine ordentliche Präsenz hat auf dem Platz, was der technisch alles kann. Also der hat am Endrunden-Samstag, glaube ich, gegen Aplerbeck eine Fallrückzieher-Szene gehabt. Da brechen sich einige Spieler alles Mögliche oder reißen sich Bänder. Und auch der hatte seinen Impact auf das Spiel des BSV Schüren und bei diesem Turnier nochmal ganz, ganz, ganz stark. Am Ende Ziegelmeier vielleicht auch geworden, deutlich souveräner durch Vor- und Zwischenrunde gegangen und vielleicht auch nochmal den größeren Einfluss auf dieses Spiel des SV Westrich gehabt und dadurch auch bester Spieler des Turniers insgesamt geworden. Die beiden nehmen sich, glaube ich, überhaupt nicht viel. Ziegelmeier einfach vielleicht nochmal einen größeren Einfluss auf seine Mannschaft, auf seinen Verein gehabt. Ja. Das sind so Dinge, über die wir dann diskutieren und das ist auch, finde ich, auch mal ganz gut, dass wir das so offen darstellen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ja, wir nehmen den jetzt, weil wir den jetzt irgendwie mögen oder weil wir den gut finden oder so oder weil der jetzt das entscheidende Tor geschossen hat, sondern wir sprechen mit dem Fußballkreis, auch DW21 hört sich das einmal an und guckt auch, ey, macht das Sinn irgendwie, weil die auch zwei der Leute haben, die haben richtig, richtig viel Ahnung vom Amateurfußball in Dortmund, weil die selber auch mitspielen und bei einem Verein aktiv sind. Und mit dem Fußballkreis sprechen wir darüber und am Ende gucken wir, dass wir uns auf einen einigen können, wo wir sagen, ey, stehen wir komplett zu, weil wir wissen, vor und Zwischenrunde war der da, der war über die drei Wochen aktiv und der hat es dann gebracht.
Ja, es ist eine Entscheidung, die wir uns ja gar nicht einfach machen, die sehr, sehr komplex ist. Also man kann ja auch sagen, gab auch einen Spieler, über den wir mal kurz nachgedacht hatten, ob er es auf die Shortlist schreibt, aber der würde den drauf schreiben, der uns aber irgendwie auch negativ aufgefallen ist, weil er irgendwie wegen Nichtigkeiten die ganze Zeit beim Schiedsrichter lamentiert hat und so, wo wir dann dachten, ja, okay, vielleicht ist das nicht, was die Mannschaft gerade braucht von dem. Ne? Mhm. Also es versuchen sie schon sehr vollumfänglichen Eindruck zu machen. Und desto länger der Samstag dann noch ging, desto mehr haben sich unsere Gespräche eigentlich auch dann darauf irgendwann konzentriert. Da wurden dann irgendwann hektische Namen ja durchgestrichen, eingeklammert. Du hast Pluspunkte verteilt, Minuspunkte. Also es war so ein bisschen wie eine Schule, wie man sich so
Lehrer. Ich habe den Zettel heute noch gesucht, ich wollte ihn gerne mitbringen, aber ich habe ihn nicht mehr gefunden. Ey. Der ist irgendwo verloren gegangen, vielleicht auf der Players Party.
Das haben wir ganz analog geregelt.
Ja, lass uns den Übergang machen. Letzter Punkt, wir sind anderthalb Stunden hier schon zu Gange. Würdige Folge, glaube ich, und würdiger Abschluss des ganzen Turniers. Lass uns nochmal ganz kurz auf die Players Party schauen. Die wichtigste Frage zuerst, wann warst du zu Hause?
Ich müsste lügen, wenn ich dir eine genaue Antwort sagen könnte. Irgendwann zwischen 5 und 6.
Ja, das ist eine stabile Uhrzeit, um das Turnier zu feiern. Ich hab's nicht so lange geschafft. Ich war um 3:45 zu Hause. Da habe ich auch einen guten Schlusspunkt gesetzt.
Du hast so einen kürzeren Weg gehabt nach Hause.
Ja, ich habe einen kürzeren Weg.
An dieser Stelle dazu sagen.
Ja, ich habe einen kürzeren Weg. Ich bin eine Viertelstunde nach Hause gelaufen aus der Innenstadt. Ja, und da nochmal großes Lob auch an Dimitrios Kalpakidis. Ne? Also klar, hat jetzt mit dem FC Fortuna nicht gereicht, ist in der Vorrunde ausgeschieden, aber auch da sich die Mühe zu machen, aber jedes Jahr aufs Neue diese Players Party zu organisieren, natürlich verdient er auch seine paar Euros da dran oder sowas, aber sich darum zu kümmern, das zu organisieren, alle einzuladen, ich glaube für den BSV Schüren, ich weiß nicht, ob alles aufs Haus ging, aber es ging sehr, sehr viel aufs Haus und es hat einfach Spaß gemacht. Der bringt da wirklich die komplette Community seit Jahren immer wieder zusammen. Wir haben Spieler gesehen vom BSV Schüren, die mit kompletter Mannschaft, glaube ich, da waren. Der SV Westrich war mit kompletter Mannschaft da. Von Eichinghofen kamen sehr spät auch noch einige Leute. Vom ASC09 waren auch viele da. Es waren alle gut drauf. Menge der 0820 habe ich den einen oder anderen auch gesehen. SC Hosenkohl, Roche, TuS Hannibal. Also wirklich alle möglichen Vereine, selbst aus dem Umkreis. Ne? Also von der SG Wattenscheid jemand einer, auch Schwerte der ein oder andere irgendwie. Man hat viele Leute getroffen, aus Unna auch. Und das Lustige ist, da wird dann viel gesprochen, viel diskutiert und viele lustige Dinge, die dann passieren. Und das sind alles Dinge, die dann im Clubhaus in diesem Jahr dann bleiben und so. Wir wollen hier niemanden bloßstellen oder sowas. Oder jeder darf auch ein bisschen feiern und Spaß haben. Was ich noch ganz lustig fand zum Ende hin, es gab einen Feueralarm und da wurden wir alle rausgeschmissen aus dem Clubhaus und ist ja auch zu rechnen, wenn man gerade sich diese Tragödie in der Schweiz nochmal anguckt. Da wurde schnell geschaltet, haben alle super gemacht, die Mitarbeiter. Ein bisschen aufbrausender Türsteher, der nicht ganz deeskalierend unterwegs war, wenn man noch seine Jacke holen wollte oder nicht direkt aus der Bärsporthalle rausgegangen ist. Aber das ist dann schnell passiert und dann hat man sich davor irgendwie, hat man da mit vielen Spielern noch geschnackt und gesprochen und Späße gemacht und dann plötzlich sind alle irgendwie Richtung Radschenkel marschiert, einer kultigen BVB-Kneipe in der Nähe des Friedens oder direkt neben dem Friedensplatz irgendwie, wo, glaube ich, vorher so fünf bis zehn Leute echt? Drin saßen und alle sich eher Richtung Richtung Feierabend bewegt haben und da wurde dann weiter gefeiert und getrunken.
Ich frage mich, gestalten im Sinne von, weil man sich vielleicht schon dachte, der Abend endet jetzt, was die sich gedacht haben müssen, weil es war ja schon so vorgeschriebene Uhrzeit. Und einmal fliegt die Tür auf und 20, 30 Leute kommen.
Ja, und so im Minutentakt irgendwie. Dann kommen nochmal da 5, dann kommen nochmal da 10 oder so.
Der eine oder andere ist dann ja auch durchaus in Jogginghose und Vereinspulli dann irgendwie schon gekleidet.
Was ich auch sehr stabil fand, dass die auch einfach auf die Players-Party konnten und sowas. Das war jetzt nicht ganz große Garderobe. Also ist schon gut, wenn, glaube ich, nicht jeder da im Jogginganzug komplett kommt, aber dass die einfach draufgelassen worden sind und so, dass da kein Thema draus gemacht worden ist.
Der
eine
oder andere, also es ist ja schon so ein bisschen Tradition, dass die meisten Vereine schon erst noch kurz ins Vereinsheim fahren und dann von da aus dann ins Clubhaus, so hieß halt die Location, also vielleicht ein bisschen irreführend. Dann ging es dann noch in die Kneipe und die werden sich auch gedacht haben, was ist hier los? Ich sag mal so, die Stimmung war so gut, dass auch als diese Lokalität dann geschlossen hatte, der Wille, den Abend zu beenden, nicht bei allen Protagonisten gleichermaßen ausgeprägt war.
Ja, und das ist schön, das beschreibt den Amateurfußball nochmal ganz gut. Hier in Dortmund, überragender Zusammenhalt und es ist auch wirklich schön zu sehen, dass alle sich danach irgendwie zusammenfinden können und das eine oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen, ein bisschen tanzen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen abschalten, die 3 Wochen nochmal Revue passieren lassen und das Ganze so dann nochmal aufnehmen und aufsaugen. Wirklich ganz tolle Zeit, ganz tolle Stadt auch und ganz speziell dieser Amateurfußball nochmal was ganz Besonderes an sich.
Und deswegen macht es so viel Spaß, weil man das die ganze Zeit auch spürt und merkt, dass man nicht nur Fußball spielt, sondern dass das Ganze drumherum irgendwie sehr, sehr gemeinschaftlich über die Bühne geht und auch einfach fast alle Interesse daran haben, zu plaudern, zu fachsimpeln, mal Gerüchte zu checken, die man so gehört hat und so. Das ist, finde ich, der große Unterschied zu anderen Städten, wo einfach diese Verzahnung nicht ganz so gegeben ist. Und das merkt man dann während der Heimstadtmeisterschaft auch immer besonders. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, warum dieses Turnier dann so attraktiv auch ist.
Das, finde ich, sind schöne Abschlussworte und fasst das nochmal sehr gut zusammen. Ich danke dir, Timo, noch für die abschließende Folge hier zur Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Hat mir sehr viel Freude bereitet und kann an der Stelle auch nur Danke an euch sagen, dass ihr mit dabei wart, irgendwie über die letzten 3, fast 4 Wochen mit C-Liga Quali-Turnier und der Vorrunde der Frauen am 20. Dezember, dass ihr uns zugehört habt, uns gelauscht habt, dass ihr mit fachgesimpelt habt, uns vielleicht so ein bisschen, ihr habt euch über uns lustig gemacht, über unsere Tipps, die teilweise eine Vollkatastrophe waren. Ich glaube, die ganz wenigsten bei uns hatten mal was richtig. Aber schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns gerne in den sozialen Medien, wenn ihr es nicht eh schon tut, auf Instagram oder auf Facebook, Sport in Dortmund. Da kriegt ihr ganz viel mit. Unsere neuesten Artikel, Fotos, Videos, alles mögliche rund um den Dortmunder Sport und insbesondere den Dortmunder Amateurfußball. Und wenn ihr mal was lesen wollt, was sonst so abgeht. Wir haben viele Wechsel, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen. Das Wintertransferfenster ist offen. Die Zeit bis zur Rückrunde dauert noch ein bisschen und da schaut gerne vorbei auf rn.de/dosport, das zusammengeschrieben am Ende. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr das Ganze zu diesem Turnier gemacht habt, zu dieser Veranstaltung, so wie sie ist. Insbesondere nochmal Dank an alle Unterstützer hier aus der Redaktion, aus unserem Team, aber auch natürlich an den Fußballkreis Dortmund, der das Ganze organisiert hat, an Event Live, das Team um Uwe Kiska, die dafür gesorgt haben, dass wir auch ganz, ganz vieles zu euch nach Hause bringen können, insbesondere in der Endrunde aus ganz vielen Perspektiven. Und ich hoffe, ihr habt die Folge genossen, hattet ganz viel Spaß und ich sage, wir sehen uns bald wieder auf den Fußballplätzen hier in Dortmund. Macht's gut, bis bald.
Diese Folge wurde präsentiert von Kron. Mehr Dortmund ist nicht.
Vierte Halbzeit.